Du, weißt du?
Wie weiß ich?
Weißt du?
Läuft?
Läuft, 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 läuft.
Hast du die Streamy-URL gepostet?
Ich habe die Streamy-URL gepostet. Und kannst du auch retweeten, wenn du magst. Weißt du, wann wir die letzte Sendung gemacht haben?
2017?
Ganz so lange ist es nicht her.
Okay, es fühlt sich an wie 2017.
Es fühlt sich an wie 2017. Am 3. März 2018.
3. März 2018. Und wir hatten keinen Gast, oder?
Doch. Annalena.
Ach, krass, ja. Grüße. Grüße. Wir haben, nachdem wir gerade schon von Dom gesprochen haben, jetzt ist ja wir privacy-mäßig wieder alles im Arsch. Ja, Grüße raus an alle drei. So, die Toten sind wieder auferstanden.
Jetzt hast du noch mehr Privacy Breach. Ja. Cheers.
Hört ja keiner zu. Hört ja keiner zu.
Ah, 3. März 2018. Jetzt mal für einen Kontext. Damals war Donald Trump noch an der Macht. Das Thema, über das alle geredet haben, war der Brexit. Ja. Und ja. Mhm.
Der Brexit.
Ja. Jetzt, wir sitzen diesmal nicht in San Francisco.
Aber, also, ich fühle mich noch jetlag.
Ach, du kommst ja gerade.
Naja, gerade, aber ich war jetzt irgendwie eine Woche da.
Ja, ich fühle mich jetzt gerade so fast ein Jahr wieder Berlin. Du bist ja schon länger wieder in Berlin so richtig und so. Und wir sitzen jetzt hier in Berlin.
In Berlin.
In Berlin, in meinem Wohnzimmer. Auf dem Fernseher läuft der Videostream mit dem Kind, das da schläft.
Also die Kameraperspektive macht mich ja total madig. Also,
weil es so von oben ist? Oder?
Ja, weil es auch so schräg ist und so.
Also ach so.
Von der reinen Bildkomposition, ich verstehe, dass es nützlich ist, aber die reine Bildkomposition, was ist denn das damit? Also, das ist ja auch wieder guter Radio-Content.
Du aber kannst gerne mal auf unseren Schrank steigen und die
mal.
Kamera gerade ziehen. Gar kein Problem. Ich habe es halt so ein bisschen so aufgestellt, dass
es hat so ein bisschen was von Nosferatu. Weißt du, diese verzogenen Proportionen und das Schwarz-Weiß.
Ach so. Ja. Ja, ist auch so ein Fischauge. Das ist
wie heißt denn nochmal der Regisseur von das Nosferatu?
Ich habe keine Ahnung.
Das ist ja deutscher gesehen. Impressionismus und so weiter und so fort. Naja, aber du kennst ja diese Ästhetik. Da gab es
ja
auch mal
so ein
Farin-Urlaub-Video von, für die Leute, die sonst kein Fernsehen gucken. Ja, langes her. Warst du denn bei der Demo am Freitag?
Ja. Ich auch. Gestern. Waren ja zum Glück viele Leute da.
Ja, wie viele Leute waren denn da?
Angeblich 270, 280.000
okay.
In Berlin.
Ich meine, also ich traue ja diesen Zahlen immer so weit.
Ja.
Aber
seitdem die Polizei keine mehr, also früher war es ja immer, hat man die Polizeizahlen gehabt, dann hat man die Veranstalterzahlen gehabt, dann wusste man, liegt irgendwo in der Mitte, jetzt gibt es keine Polizeizahlen mehr.
Die Polizei zählt nicht mehr, oder was?
Die Polizei zählt nicht mehr. Oder veröffentlicht sie zumindest nicht. Ich nehme mal an, damit das nicht politisiert wird, finde ich auch irgendwo nachvollziehbar. Und wir sind vom Hauptbahnhof gekommen, am Bundeskanzleramt vorbei, waren auf der Reichstagswiese, wo quasi keine Sau war und sind dann auf die Straße des 17. Juni, wo es auch relativ leer war.
Ja.
Und ich dachte schon, scheiße, hier ist keiner gekommen und sowas, was total bizarr war, weil halt so in meiner Wahrnehmung, in der Filterbubble war halt, quasi waren da alle. Ja. Und dann habe ich erst im Nachhinein erfahren, wir haben halt wirklich quasi an so einem Seitenstrang gestanden, wo halt keine Sau war. Und an anderen Stellen war wirklich so, da standen Leute, also da war ein Freund von uns, der war an einer Stelle und da war alles voll. Und dann ist er eine Stunde später wiedergekommen und die Leute waren immer noch am Durchziehen und es war alles voll. Also
okay.
Waren offensichtlich wirklich sehr, sehr viele Leute da. Das war halt das Irre. Die Bahnen waren alle voll und alles war, und du hast überall Kinder gesehen mit Plakaten und Erwachsene und sowas. Und dann bist du da vor Ort und bist, sieht so aus, als ja, 20.000 Leute. Und das passte irgendwie nicht zusammen. Insofern aber, wir standen einfach an der falschen Stelle.
Das ist die Hauptsache.
Ja,
mir ging es ähnlich. Ich hatte auch teilweise das Gefühl, als ich da durch den Tiergarten gelatscht bin, so richtig viele sind es nicht. Aber ich glaube, das war einfach so ein bisschen logistisch dann doch schwieriger. Und ich bin jetzt auch nicht in der Perspektive gewesen, wo man das besser hätte beurteilen können. Also wenn man irgendwie wie die Polizei drüber fliegt, dann kann man das unter Umständen ja besser sehen.
Kommen wir mal zu anderen Themen. Kommst du ein neues iPhone?
Also ich habe ja Lust auf, weißt du, 6,
was hast du denn jetzt?
10R.
Bin
ich eigentlich auch sehr zufrieden mit. Also OLED, finde ich eigentlich, ich meine, der OLED hat halt schon so einen gewissen Farbschimmer, wenn man das neigt. Und das macht mich halt extrem fuchsig.
Ernsthaft?
Ich kann das gar nicht ab. Und das, ich bin also, ich habe mit dem Telefon hier keine Sachen auszusetzen, außer dass die Kamera fährt.
Mhm.
Das Teleobjektiv. Und das Teleobjektiv gibt es jetzt natürlich nur auf dem Pro.
Also du willst gar nicht den Weitwinkel haben. Du willst nur das Teleobjektiv. Nee,
Weitwinkel geht mir vollkommen. Also ich verstehe, warum Weitwinkel nützlicher ist als Teleobjektiv in den meisten Situationen, weil man einfach in geschlossenen Räumen eine Gruppe von Menschen fotografieren will.
Mhm.
Aber es ist halt nicht
das, was du
mein Use Case, genau. Also ich will einfach näher ran. Und am liebsten würde ich noch näher ran. Also wenn sie da aus, was sind das jetzt, 56 oder so, oder paar 50, wenn sie da mal 70 mm draus machen würden, 80, hätte ich auch nichts dagegen. Aber ja, jetzt, wenn dann 11 Pro.
Ja. Yeah.
Und da muss ich halt warten, bis das nächste Mal jemand, den ich kenne und der mich gut leiden kann, von dem ich Friend and Family bin.
Ach so.
Der da arbeitet, in den USA ist und so weiter.
Das ist ganz schön teuer, ne?
Das ist krass teuer.
Also das ist nämlich auch das Ding. Also
es ist halt auch krass teuer in Deutschland. Ich glaube, in so Schweiz, Dänemark, so wo die Lohnniveaus und die Nebenkosten alle so ein bisschen anders gestaffelt sind, ist es Wurst so. Da ist auch nicht, glaube ich, der Markt ist relativ hoch. Aber in Deutschland ist sowohl geil als auch, also ich meine, die guten Zeiten sind vorbei, aber trotzdem, wenn du so ein iPhone vergleichst mit deiner Miete, dann ist, also es gibt ja durchaus Leute, wo das iPhone noch teurer ist als die Monatsmiete.
Für mich, wir gehören dazu. Wir sind hier noch dabei.
Also zumindest ein iPhone 11 Pro, was ich gerne hätte.
Genau, und auch durch zwei geteilt, also pro Kopf die Miete oder die Gesamtmiete?
Ach so, die Gesamtmiete. Ja, nee, also die Gesamtmiete ist ja, aber.
Genau, aber es soll ja noch Leute geben in Berlin. So 90-Jährige oder so, die so kurz im Bombenhagel eingezogen sind, die hier noch für unter 1150 Euro kalt wohnen, auf 2 Quadratmeter mit Kachelofen, auf halber Treppe.
Gesagt habe, ja, der Krieg ist zwar verloren, aber immerhin ist die Miete noch günstig.
Erinnert sich nicht. Und das ist natürlich noch eine andere Relation. Wohingegen, als ich in San Francisco gearbeitet habe, habe ich meinem Vermieter jeden Monat so ein scheiß MacBook Pro unter der Tür durchgeschoben. Und ja, klar,
das kann ich mir auch. Ja, das ist echt krass. Da hat so ein iPhone ein Drittel unserer Miete gekostet.
Mhm.
Und hier ist es plötzlich mehr. Das ist es zum einen. Also, das ist für mich ist die Rechnung genau die gegenteilige wie für mich. Für mich, ich liebe OLED. Also ich habe ein iPhone X im Augenblick. Nicht ein XS, sondern ein X. Das ist jetzt 2 Jahre alt. Und für mich war letztes Jahr das erste Mal, dass ich überhaupt ein neues iPhone ausgesetzt habe. Nicht, weil das irgendwie...
Ever.
Seit dem allerersten
iPhone? Seit dem allerersten iPhone.
Aber okay, aber davon waren ja auch diverse Telefone, die du nicht selber bezahlt
hast. Da waren diverse Company-Phones dabei.
Das war jetzt ja auch das erste Telefon seit einer Weile, das du auch wieder selber bezahlt
hast. Nee, ich hatte ein iPhone 7 vorher, das habe ich schon selber bezahlt.
Okay.
Davor waren viele Company-Phones und sowas. Klar, das stimmt schon. Wobei bei Facebook war das auch nicht Standard, dass du alle Jahre ein neues Telefon gekriegt hast, sondern musste man auch ein bisschen diskutieren. Nee, und die Diskussion habe ich dann halt das eine
Mal gemacht. Wenn man klausig genug ist, fällt es einmal mehr runter und dann.
Ja, das habe ich dann nicht gemacht, aber das hat dann halt mein Manager
ja
gesagt,
ja. Man muss es ja nicht forcieren, aber man kann ja trotzdem einfach doof sein. So.
Okay. Und dann hab mir dann dieses iPhone X gekauft und das ist ein großartiges Telefon nach wie vor. Ich mag das sehr, sehr gerne und das XS war einfach nicht groß genug ein Update, um es zu rechtfertigen. Und für mich war es halt auch, das war plötzlich viel, viel mehr Geld.
Ja.
Und jetzt die Variante mit 64 GB würde ich nicht hinkommen, also bräuchte ich eine 256 GB Variante.
Ich komme blendend aus, ich gucke mal hier gerade in meinen.
Ich weiß gar nicht, wie viel ich drauf habe, müsste ich mal gucken. Aber 64 dürfte zu knapp werden. Und darum brauche ich 256 Gigabyte und damit bist du bei 1350 Euro. Und das ist schon echt Asche. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass ja die Gerüchte sind, dass nächstes Jahr quasi die große Änderung kommt. Das fühlte sich ja jetzt an mehr so, also so, Apple war ja früher immer so TikTok, TikTok. Jetzt ist es ja eher so TikTok.
Naja, es ist ja auch schon das zweite Mal, oder? Hm? Das Design vom 8er war ja auch 6. Ja. 6S, 7, 8.
Und ich glaube auch, die Rechnung ist halt ein bisschen auch bei Apple, für die ist das eigentlich Wichtige, das XR und das 11. So, das sind das, von dem sie richtig viel. Und das ist ja auch erst letztes Jahr rausgekommen. Also, dass das jetzt dieses Jahr noch nicht so großartig anders aussieht, ist ja auch gar nicht, hey, warum denn? Und dann machen sie lieber nächstes Jahr wahrscheinlich dann alle Telefone komplett neu, als jetzt das 11 irgendwie so, ich weiß nicht, also irgendwie.
Also ich bin auch nicht der Meinung, dass ich das Telefondesign jedes Jahr, alle 2 Jahre, alle 3 Jahre ändern muss. Ich traue immer noch dem 5 hinterher so ästhetisch.
Ja, da soll ja zum Beispiel nächstes, also die Gerüchte sagen, dass nächstes Jahr ein kleineres wiederkommt, was dann so quasi ein iPhone 10 oder 11 Form, also mit Fullscreen-Display halt auf so einem kleinen Gehäuse. Werden wir alles sehen, weiß natürlich keine Sau, aber irgendwie die Kamera und die Kameras finde ich großartig, also so eine Weitwinkelkamera finde ich toll, habe ich schon öfters mal, glaube ich, privat vermisst. Besserer Night View Mond, endlich, und der scheint ja auch wirklich gut zu sein, zumindest so, und wenn man bedenkt, dass ja die eigentliche Version irgendwie noch erst kommt mit 13.1 oder vielleicht sogar erst 13.
Also ich habe es nur kurz in der Hand gehabt.
Und ich habe es noch gar nicht in der Hand gehabt.
Okay. Hat nicht performt, der Night, also ich war, als ich in San Francisco war, mit einer Freundin essen.
Okay.
Und die hatte das und hat versucht, in dem Restaurant ein Foto zu machen von dem Salat. War
scheiße?
War okay, aber wenn du mir, also ich habe jetzt, es war jetzt kein quantitativer Unterschied, aber wer weiß.
Whatever, ja, genau, so groß ist es nicht. Und ich hätte gern so ein paar, und bei meinem iPhone X so, der Akku fängt langsam an, so ein bisschen zu schwächeln. Also ist weit davon entfernt, dramatisch zu sein, aber ich hatte mal eine Zeit lang, also so, als der noch neu war.
Gut, das ist jetzt aber kein Argument, da kannst du ja einfach 30, was kostet es jetzt, 40, 60?
Ja, ich könnte mir einen neuen Akku einbauen, das stimmt schon alles. So, aber ich dachte eigentlich so, naja, dieses Jahr wäre vielleicht mal der Zeitpunkt, mal wieder ein neues zu machen. Wenn ich jetzt schon, also wie gesagt, ich habe noch nie vorher ein neues ausgesetzt. Und es ist irgendwie im Augenblick, denke ich so, meh. Also so ist es das 1.300 Euro wert. Im Augenblick tendiere ich.
Brauchst du es ja auch nicht. Also machen wir uns ja nichts vor. Aber.
Ja, ne, wer braucht das schon? Dieses Pro im Namen, das finde ich ja sowieso. Für Pro-Telefonierer, für ich bin Pro Google Maps User. Ich bin
Ja. Also ich meine, irgendein Suffix. Aber wäre es besser gewesen, wenn das, du kannst das 10R oder das 11, ja, schlecht, das iPhone R nennen, weil es ist ja das dickste.
Das stimmt. Ja, ich, keine Ahnung.
Ja, ich meine, die Frage ist halt, wie lange halten die Namen oder ist es nächstes Jahr wieder was
anderes? Ja, das ist natürlich dann eine spannende Frage, ob es dann nächstes Jahr das, also dann, wenn es nächstes Jahr dann das 12 und das 12 Pro und weiß der Teufel was kommt, dann.
Irgendwann sollte man meinen, hören Sie mit den Zahlen mal auf.
Ich glaube, das ziehen wir jetzt noch eine Weile durch.
Das ist das Jahr 2042 und wir feiern das iPhone 36? Nee.
Ja,
20, also irgendwann ist ja mal Schicht im Schacht so mit den Zahlen.
Ich dachte, bei macOS 10 würden sie dann mit nach 10, 9 würden sie dann auf 11 gehen oder irgendein anderes Prinzip und dieses einfach hinten stur den kleineren, wie heißt der, die kleinere Zahlweise höher zu
zählen. Das ist meiner.
Den meiner, genau, und das ja, eigentlich ist ja das letzte dann der Bugfix-Release, dass das dann irgendwann mal aufbrechen, aber nee, das haben die ja gnadenlos durchgezogen. Und ich glaube ja auch, dass sie OS X darum in macOS umbenannt haben, weil also ansonsten OS X und iOS X das zu vielen Verwirrungen geführt haben. Das kam ja auch genau im selben Jahr. Keine Ahnung. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die zählen jetzt relativ stupide hoch. Also das bleibt auch noch eine Weile so. Das hat Steve noch eingeführt, das wird jetzt auch nicht so leicht genommen. Und aber es ist so, also ich finde, dass das Einzige, wo ich jetzt, also ich habe ein Krisengespräch mit meiner Frau gehabt, so, du, ich habe kein Bedürfnis mehr, ein iPhone 11 zu kaufen. Und sie hatte Verständnis dafür und also sie hat mich natürlich, hat gesagt, nee, mach, lass das mal, ist ja okay, kannst ja noch ein Jahr länger mit deinem Telefon leben. Und wenn jetzt aber, weil ja ein paar Gerüchte tatsächlich über dieses AR-VR-taugliche iPhone, also dass da irgendwas im Busch ist, gekommen sind, ist, und wenn das, so besagt ja die aktuelle Investigation in den Quellcode, von dem was schon geleakt ist, dass es ein iPhone XS oder ein 11 braucht, damit du das nutzen kannst. Und da ich dieses AR-Zeug, also außer sie machen es wirklich, wirklich, wirklich schlecht und wirklich, wirklich enttäuschend, dann will ich das relativ bald haben und dann würde ich mir wahrscheinlich auch ein neues Telefon dann doch kaufen.
Genau, aber das kannst du ja immer noch machen.
Das kann ich immer noch machen.
Genau.
Kann ich immer noch machen.
Das läuft ja alles nicht weg.
Und so
und dieser direkt von der Friday for Future Demo in den Apple Store laufen, muss ja auch nicht sein.
Ist ja für eine gute Sache. Das braucht ja auch weniger. Nee, ja klar, natürlich. Ja, natürlich. Ist auch unter dem Gesichtspunkt hat Diana mir auch quasi, denkt dran. wir rennen ja auch. Und kann man auch mal ein Telefon ein Jährchen länger nehmen. Das ist ich weiß nicht, bin ja bereit, einiges als, ja klar.
Du fährst sogar mit den Öffentlichen zum Apple Store, du bist ja nicht so.
Ja.
Schön mit dem 200er Bus. 100er? 200er?
Plötzlich ist der Apple, ich wollte es mir ja vielleicht mal angucken und dann habe ich gesehen, dass ich dafür in den Westen fahren muss.
Das allein ist es nicht wert. Aber mal rein hypothetisch,
ja.
Welche Farbe würdest du denn nehmen?
Ich würde gerne das Grün mal sehen. Ich glaube, ich würde einfach ein schwarzes nehmen. Im Augenblick, mein iPhone X ist noch weiß. Ich hatte ewig lange, hatte ich eine Hülle drum. Zuerst hatte ich eine Lederhülle, so eine Apple-Lederhülle. Dann gab es die nicht mehr. Also dann war die irgendwann fällig. Und dann hatte ich mir so eine total billige, aber die fand ich
eigentlich... Diese orangene, oder?
Nee, das war auch so knallrot. So eine rote Hülle gehabt, die so relativ eng war. Und die fand ich total super. Mhm. Die habe ich sehr gemocht. Und die ist dann aber irgendwann ausgeleiert und war dann halt auch fällig. Und jetzt habe ich im Augenblick gar keine Hülle dran. Und jetzt ist es halt auch alt genug, dass ich kein schlechtes Gewissen mehr habe, ohne Hülle zu nehmen.
Also ich hatte mir für das 10R eine Hülle gekauft, so eine durchsichtige.
Ja. Yeah.
Drauf gemacht das erste Mal. Und dann irgendwie so einen Fleck hinten gehabt, weil die irgendwie... Also da berührt das Gehäuse halt irgendwie stärker.
Ah, okay.
Und das sah dann halt scheiße aus. Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Und dann, jetzt liegt die Hülle bei mir rum und ich benutze sie nicht. Und ich meine, es ist halt jetzt schon kein schlankes Telefon. So. Also,
ja, ja.
Die haben schon über die Jahre ganz schön an Gewicht und Masse zugenommen. Das ist das Gleiche. Aber ja, also ich habe jetzt hier ein schwarzes. Ich bereue es eigentlich ein bisschen. Beim 10R gab es ja schon.
Da gab es coole Farben, ja.
Ja. Also vielleicht hätte man doch irgendwie, ich habe ein Product Red Testgerät.
Ja.
Ja, das kann ich mir eigentlich auch vorstellen.
Also wenn sie das 11 Pro in Rot rausgebracht haben, wäre das für mich ein dramatisch besseres Argument. Ich wollte schon immer mal ein knallrotes Telefon haben und es ist halt immer dadurch, dass ich mir die Telefone, wenn dann meistens sehr, sehr früh kaufe, da gibt es das noch nicht, sondern es wird ja dann immer erst so ein bisschen später.
Gab es doch nur einmal, oder, dass sie es nachgelegt haben? Oder gab es das zweimal?
Na, das iPhone 7 gab es in Rot. Ich glaube, das iPhone 8 gab es dann auch in Rot. Nee, das gibt's schon eine ganze Weile. Sie hatten, ich glaube, mit dem 6S haben sie damit angefangen. Und da war das dann nämlich so, dass die Vorderseite weiß war und die Rückseite rot. Und haben sich alle darüber beschwert. Ich meine, wir hätten auch lieber schwarz und rot gehabt. Und dann kam das 7. Ich glaube, das 7er war dann das, was dann in schwarz und rot kam. Und das sah wirklich sehr, sehr gut aus dann. Und dann kam das 8er, das kam auch in schwarz und rot. Das habe ich keine Ahnung, wie das aussieht, weil ich mir nie angeguckt habe, weil ich ein iPhone X hatte. Und so ein iPhone X in rot, das würde ja fantastisch, glaube ich, aussehen. Aber das 11, das 10R ist dann das nächste, was rankommt. Das finde ich...
Ja, es gab schon mal das 6, das 8, das 7 Plus, ja. Ja, also ich finde, aber andererseits Rot ist halt auch...
Ja, oder Orange, aber irgendeine kräftige Farbe. Ich mag kräftige Farben. Und
endlich gibt es Grün, aber das Grün ist natürlich ein bisschen...
Oh, was ist denn da los jetzt? What? Irgendwie.
Hier ist gerade irgendwie die Alexa-Box angesprochen oder sowas.
Irgendwas hat die Alexa-Box falsch verstanden.
Immer diese.
Oder jemand hat getestet, ob er sich erfolgreich reinhacken kann in eine Live-Sendung.
Gutes Roboterpersonal ist so schwer zu finden. Hier hat sich irgendein Licht ist auch rausgegangen. Ja.
Licht ist auch rausgegangen?
Naja, irgendwas hat sich an der Beleuchtungssituation geändert auf alle Fälle. Aber vielleicht ist es auch nur dein Bildschirm, der ausgegangen ist. Als super Radio-Content hier. Die Leute fühlen sich wie in deinem Wohnzimmer. Als säßen sie hier und halten die Augen.
Säßen sie hier. Nee, im Schlafzimmer machen wir jetzt auf keinen Fall die Lampe an.
Genau, aber das Grün, das es gibt, ist ja auch eher so ein Pistazien-Eiscremefarbenes Grün.
Also ich lese überall von den Leuten, dass sie das so ja, mach mal, also dass das so eine total tolle Farbe sein soll, wenn man es einmal in der Hand hält.
Das Midnight oder das vom 10?
Das vom
11.
Vom 11 Pro, dieses Grüne. Aber also ich finde es so für eine Farbe her, finde ich es überhaupt nicht cool. Also darum würde ich es mir gerne mal angucken. Ich würde es einfach gerne mal sehen, bevor ich. Und das war das Lustige. Das war bevor die Kino schon kam, habe ich gedacht, naja, vielleicht bestellt. Also ich beim 10, als ich mir das bestellt habe, da war ich in New York gerade. Und das ist die dämlichste Zeitzone, in der man sein kann, um ein iPhone, das um Mitternacht rauskommt, zu bestellen, weil es kommt Mitternacht pazifischer Zeit raus, was also lange Nacht bleiben, wach bleiben in Kalifornien bis Mitternacht ist relativ unproblematisch. In Deutschland sein, 9 Uhr morgens zu bestellen, ist auch weitgehend unproblematisch. In New York habe ich mir einen Wecker auf 3 Uhr morgens bestellt, um dieses dämliche Telefon zu bestellen, damit ich wirklich zu den Ersten gehöre, die das haben. Und das war jetzt schon mal, vielleicht bin ich auch einfach älter geworden und ich weiß halt, dass die Telefone nicht mehr ganz so, keine Ahnung. Aber das 10 war auch das erste seit langer Zeit, was mich so begeistert hat wieder. Und jetzt beim 11 Pro habe ich auch schon gedacht, naja, vielleicht gucke ich es mir erstmal im Laden an, welches mir am besten gefällt und nimmst dann die direkt mit oder bestellst dann halt, was auch immer gerade angesagt ist und so. Und wird schon alles werden. Und dann habe ich es halt gesehen und so dachte so, ach, vielleicht bestelle ich es auch einfach erstmal gar nicht und warte noch mal ein paar Wochen. Und ja. Aber ich finde diesen, ich habe das Gefühl bei der Keynote, vielleicht kannst, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, weil du hast ja bis vor gar nicht allzu langer Zeit bei Apple gearbeitet und wie tief du da drin steckst. Aber so für mich, es gab ja so die Gerüchte vorher, dass unfassbar viele Features geskippt worden sind, wie jetzt hier quasi die die iOS 13.1 Beta rauskam, noch bevor die 13.0 final war. Das war ja sehr, sehr merkwürdig. Dieses, das jetzt beim Zerlegen glauben rausgefunden zu haben, dass da quasi die Spulen drin sind, dass das iPhone auch irgendein anderes, wie so zum Beispiel ein AirPods oder sowas laden könnte. So diese ganzen Sachen. Das macht ja alles. Und dieser U1-Chip, dieser U1-Chip, den sie irgendwie mal erwähnt haben.
Nicht, die haben es, glaube ich, nie mal gesagt, das war doch nur auf der Slide
im Hintergrund. Der stand auf der Slide im Hintergrund und da ist irgendwie ein neuer Chip drin und dann so, ja, der macht irgendwie AirDrop besser. AirDrop?
Nee, er macht, also weißt du, was er macht?
Nee, also er ist ein Ultra-Weitband-Chip, mit dem man andere Geräte sehr
genau
präzise detektieren kann. Okay, ist bestimmt für AirDrop praktisch, aber ich bezweifle hart, dass Apple nur für AirDrop so ein Custom-Design.
Der schätzt den Einfluss der AirDrop-Abteilung. Die haben mittlerweile ihren eigenen Ring.
Die können auch direkt bei Tim im Büro AirDroppen und.
Genau.
Und dann gab es ja noch diese Gerüchte um dieses Teil, also dieses Suchding, was man quasi so dieses
Teil. Ja.
Dass man damit quasi beliebige Sachen irgendwo finden kann, quasi über Find My iPhone, dass man dann, was ja nur noch Find My heißt, dass man dann auch andere Sachen darüber finden kann und dass man das halt ins Auto, in Fahrradsattel, weiß der Teufel was und das dann irgendwie so, ja, macht Sinn, aber dafür baust du auch nicht einen separaten Chip, nur dafür, glaube ich, ins iPhone ein. Und meine Theorie ist ja, das sage ich jetzt auch schon, das könnte ich durchaus von der letzten Sendung schon von erzählt haben, dass meine Theorie ist, dass jetzt Apple an einem AR-VR irgendwie an irgendeinem Headset sitzt und dass das jetzt auch demnächst kommt. Und das perfekt positionieren zu können, also die Technik drin zu haben, dass ich mein iPhone irgendwie in der Hand halte und dass mein Headset weiß auf einen Millimeter genau, wo ist dieses Telefon und kann auf das virtuelle Display quasi Content drauf projizieren oder Content rausholen aus dem oder da, in so einem Kontext macht das sofort Sinn und dafür macht das, glaube ich, in meinen Augen auch Sinn, dafür so einen speziellen Chip entwickeln. Für ein bisschen AirDrop, sorry, glaube ich nicht. Und das fühlte sich so nach so einer komplett unfertigen Keynote an. Das war so dieses Ding, was ich so die ganze Zeit.
Ja, ich meine, passiert. Also man kann sich ja vorstellen, dass Sachen nicht fertig werden. Das
klar.
Ist ja wahrscheinlich jedem schon mal gegangen, der Software geschippt hat.
Ach, Quatsch.
Und ist ja natürlich auch klar, dass also der iPhone-Launch halt stattfindet, nicht wahr? Also der wird sich dem Cook nicht hinstellen und sagen, naja, ist nicht fertig geworden.
kommt mal nächsten Monat wieder.
Genau, kommt mal nächsten Monat wieder. Von daher abwarten, Tee trinken.
Klar. Ach, jetzt spekulierst du nicht mit. Ich finde,
ja, ich kann nicht mit spekulieren.
Ach, Mann. Also das ist. Ich bin nach wie vor optimistisch. Aber
besseres AirDrop ist natürlich auch schön.
Besseres AirDrop ist auch toll. Kann man endlich mal sehen. Also ich meine, das ist ich meine, das ist eines meiner Haupt... Wobei, man hätte einfach, wenn AirDrop sich merken würde, welche Geräte, ich glaube, das haben sie jetzt mit iOS 13 hingekriegt, mit welchen Geräten ich vorher Kontakt hatte und nicht jedes Mal, oh, ich habe hier ein Telefon entdeckt, das heißt Max iPhone, und sondern mir das einfach schon von vornherein zur Verfügung zu stellen, weil es wird schon noch auftauchen. Das wäre schon, das haben sie jetzt, glaube ich, langsam mal hinbekommen.
Apropos, hast du eigentlich schon geupdatet? Oder?
Ich bin seit Beta 1 drauf.
Okay.
Also ich bin...
Hart im Nehmen.
Ich bin hart im Nehmen. Ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm.
Also ich habe heute zum ersten Mal iOS 13 installiert, jetzt wo es ja auch fertig ist.
Also jetzt hätte ich noch eine Woche gewartet, bis iOS 13.1, ehrlich gesagt.
Nee, ich wollte einfach Apple Arcade.
Okay.
Und ja, also das Feature, auf das ich es abgesehen hatte, waren eigentlich die Shortcuts-Trigger. Mhm. Aber die sind, glaube ich, erst in 13.1.
Die sind, kann sein, ja, das sind das erste.
Aber ja, also das habe ich mir gefreut. Ja, ich meine, die Shortcuts irgendwie, weil ich bin... Dieses irgendwie, wenn ich auf Arbeit bin, dann das, wenn ich zu Hause bin, dann das. Ich habe auch überlegt, ob ich mir so ein NFC, ich muss mal gucken, wie kurz die Reichweite ist. Also wenn ich mir so ein Ding in die Jackentasche mache und das Telefon in die Jackentasche stecke.
Ach, dass du dann sozusagen dein Telefon weißt, wann du deine Jacke anhast.
Genau. Die Frage ist natürlich, weiß das Telefon dann, wann ich meine Jacke ausziehe? Weil ich glaube, den umgekehrten Trigger gibt es, glaube ich, nicht, wenn der NFC-Sticker nicht mehr da ist.
Ah, okay.
Aber das weiß ich nicht. Ich meine...
Das wäre tatsächlich, das war so ein Ding, was ich jetzt bei meinem iPhone X auch langsam anfing zu vermissen, dass ich habe hier halt HomeKit-Steuerung und irgendwie so ein paar NFC-Chips irgendwie an die Wand hämmern oder kleben und dann kurz ein Telefon dran halten, um irgendeine Aktion zu triggern, finde ich eigentlich auch ganz fancy. Hm?
Licht an und aus zum Beispiel.
Licht an und aus oder Alexa halt die Schnauze oder weiß der Teufel was.
Genau.
So diese ganzen Sachen. Und und diesen Trigger, den gibt es ja auch erst beim iPhone XS. Den gibt es beim iPhone X noch nicht. Du kannst mit dem iPhone X kannst du zwar NFC.
Weil die dieses passive NFC nicht haben, genau.
Weil das ist das tatsächlich eine Hardware-Begrenzung, weißt du das? Oder ist das
ich iPhone? Dachte, das wäre eine Hardware-Sache. Das ist irgendwie so einen passiven. Schieß mich tot.
Und das hat erst das iPhone XS. Und
weil ich glaube, da hängt ja auch irgendwie so ein Bezahl, dass du irgendwo in irgendeiner Stadt damit dein Telefon benutzen kannst, um die Nahverkehrskarte zu bezahlen.
New York.
Ist es New York?
Ich bin mir ziemlich sicher, also in New York, glaube ich, war das ein echter Nachteil für Apple, dass du mit ihren Geräten nicht die in der U-Bahn bezahlen kannst. Weil das haben halt alle anderen Telefone, haben das schon ein bisschen drin. Und
aber jetzt geht's mit dem 10S, oder?
Ich glaube, ab 10S geht's.
Weil für Japan hatten sie ja lange Zeit so eine eigene SKU.
Ah, okay.
Für diesen Suica-Chip. Also Suica ist halt sowas wie Oyster Card oder wie die alle heißen, Clipper. Nur, dass es halt in einem Gebiet, das deutlich größer ist und deutlich mehr U-Bahn hat, funktioniert. Ich glaube, Suica funktioniert, ich weiß nicht, welches von beiden das ist. Eins funktioniert, glaube ich, nur in Tokio und eins gibt es in fast ganz Japan oder so. Aber da braucht es halt extra Hardware und deshalb braucht es halt dieses SKU. Und wenn du halt wir hatten halt relativ viele Japan-SKUs irgendwie rumliegen intern für unsere Testgeräte.
Das waren tatsächlich dann separat ein physisch anderes Telefon für Japan?
Da war halt dieser, was auch immer das ist, keine Ahnung, wie das gemacht wird, aber das war eine eigene Variante, genau. Es gab ja auch beim 10S immer noch eine eigene Variante für China, hardwaremäßig, die zwei Hardware-SIM-Karten drin hat. Nicht eine SIM-Karte, eine eSIM, sondern zwei richtige SIM-Karten.
Ah, also, okay, krass.
Muss man wissen, ob man sich so eine chinesische SKU kaufen möchte, aber ich hätte ja gerne eSIM, aber irgendwie geht eSIM in Deutschland nicht mit Prepaid und
wofür will man eSIM haben? Jetzt mal,
warum soll ich mir so ein Stück Plastik zuschicken lassen?
Weil man das Stück Plastik im Zweifelsfall rausruppen kann und durch was anderes ersetzen, relativ kurzfristig.
Das könnte ich auch mit einer eSIM viel besser. Also, ja, ich glaube, da versagen mal wieder so ein bisschen die Carrier. Aber sei es drum.
War das nicht nur das 10A, was die eSIM hatte, oder war das auch das 10S?
Ich bin der Meinung, das 10S hat auch
die, okay, ich weiß es nicht genau.
Die eSIM. Ich weiß es nicht. Also, welches Telefon es auch immer ist mit den zwei SIMs, hat meines Erachtens in China die Double. Und das ist, glaube ich, auch so ein weirdes Ding, weil du die hast, also der kleine Nupsi, den man da rauszieht, der wird nicht länger.
Ja.
Und der hat zwei Seiten und du steckst sie dann irgendwie auf gegenüberliegende Seiten rein.
Ich wollte gerade sagen, das wird ja auch relativ schwer, das dann vom Platzverhältnissen herzukriegen.
Ja, also ich bin der Meinung, das ist aufgrund irgendwelcher so eine Auflagen in China so.
Die müssen, nee.
Ich weiß nicht, ob sie müssen, aber also es gibt ja irgendwie, Russland ist ja auch so, wenn du keinen GLONASS hast in deinem Telefon, okay, dann musst du so eine Sondersteuer zahlen.
Aber dafür haben sie dann ein Telefon GLONASS drin.
Genau, und dann hauen sie halt GLONASS rein. Ne?
Ja.
Und vielleicht ist es sowas. Also ich glaube, da gab es so ein bisschen so einen soften Zwang seitens der irgendwie, das, ich meine, aus der von der Konsumenten, wie heißt das irgendwie, aber Verbraucherschutzperspektive ist ja eigentlich eine gute Sache. Also warum sollte
also man schaden kann es nicht, klar.
Genau, also mehr Auswahl und so. Das, also Konsumer, Verbraucherschutz und Mobiltelefon in Deutschland ist ja eher so eine Schreckensgeschichte.
Ach Quatsch, also, das ist großartig. Die Arbeitsplätze. Du könntest in die Politik gehen. Ja,
also weißt du, wie gut das für die Umwelt ist, wenn du nur 2 Gigabyte verbrauchen kannst, aber 200 Gigabyte zahlst? Also es ist super, was du da hast, jetzt mal einschaust. Ein Traum.
Dann lohnt es sich endlich auch mal wieder ins Auto einzusteigen für Strecken, die du sonst einfach per FaceTime gemacht hättest.
Ja, also ich habe jetzt auch ein SUV gekauft, als jemand, der keinen Führerschein hat, weil ich da einfach so viel CO2 einsparen kann, wenn ich das Ding nicht fahre. Ein Traum. So richtig ein Traum.
Ach ja, naja, ich bin mal gespannt, was da jetzt, aber mittlerweile ist es ja mit diesen, ja, du kannst, wenn du nicht mitspekulierst, dann macht es keinen Spaß.
Ja, ich weiß ja zu viel.
Ja, ich habe ja so die persönliche Hoffnung, dass hier dieses VR, dass das irgendwann mal
VR the people.
Nee, also dieses
VR the world.
VR the world.
Apropos, hörst du?
Nein.
Joe Rogan?
Nein.
Okay, ich auch nicht. Aber ich verstehe, dass es etwas ist, das sehr viele Leute machen. Auch oft, weil der Mann hat ja einen Output, also der redet ja mehr, als ich schlafe, so gefühlt. Oder der nimmt zumindest auf. So oft kommt der teilweise gar nicht zu Wort.
Das ist Joe Rogan.
Das ist so ein Podcaster.
Ich habe den Namen schon mal, glaube ich, gehört, aber ich kann.
Ist super erfolgreich,
okay,
in den USA. Der macht das, was du machst, nur dass der wichtige Leute zu Gast hat.
Ach so.
Und da auch mehr als 3 Leute zuhören. Grüße raus an alle 3. Und
ihr könnt uns auch die Namen zuschicken, dann schicken wir euch die Folge auch direkt per, ja,
wir brennen
per Airdrop.
Dass sich da in Deutschland noch keiner aufgeregt hat, dass man jetzt mit dem U1-Chip genau weiß, wo die Leute sind.
Oh mein Gott!
Auf den Millimeter genau.
Das wird so ein Spaß, wenn die Deutschen dachten, ist das DSGVO-konform?
Also der macht halt so Podcasts und da, also, ach, das ist halt auch so, die Leute, die da zu Gast sind, also ich kriege das ja in Overcast ständig empfohlen, weil es ist halt einfach populär und viele Leute hören das. Und die Leute, die das gerne hören, denen will ich das auch gar
Overcast
nicht.
Overcast macht Empfehlungen?
Ja, ja, na klar. Gehst du hier auf das
Plus? Ach
so. So, und wenn ich jetzt hier, most recommended number one is the Joe Rogan Experience. Und du guckst einfach mal, was da für Leute irgendwie zu Gast sind. Und das sind dann halt so Leute wie Nick Bostrom, Neil deGrasse Tyson.
Magst du ihn nicht?
Also, sorry, Neil deGrasse Tyson, not a fan. Naja, auf alle Fälle, ich habe da irgendwann mal reingehört und dann verkauft er halt irgendwie irgendwelche Proteinpräparate oder irgendwelche linsenbasierten Zahnpastas für irgendwie Muckiaufbau oder so. Das interessiert mich alles nicht, aber es gab jetzt eine Folge mit John Carmack.
Okay.
Und John Carmack ist ja dein ehemaliger Chef.
Naja, nicht wirklich, naja, aber ja. Wir haben ja
selbst. Dein ehemaliger Kollege.
Genau.
Mein ehemaliger Kollege ist Dr. Dre. Dein ehemaliger Kollege ist John Carmack.
Wir haben uns gegenseitig im Flur mal zugenickt.
Echt?
Nein.
Aha. Wollte gerade sagen, der ist so selten in Kalifornien.
Der ist selten in Kalifornien. Ich habe hat er einen Vortrag gehalten, wo alle zum John Carmack vor. Ich hatte keinen blassen Schimmer, wer John Carmack ist. Damals war ich noch bei Instagram.
Alter.
Und bin zu diesem John Carmack. Aber es war trotzdem wirklich eine Experience, die sich in mein Gehirn eingebrannt hat, weil es war sehr, sehr unterhaltsam.
Der Typ ist halt auch mehr, also das merkt man halt auch in dem Podcast. Der erzählt jetzt nichts Weltbewegendes, erzählt dann ein bisschen so von Quake und so. Mhm. Der hat ja auch mal so eine Raketenfirma gehabt und damit irgendwie Ferraris oder so. Aber man merkt halt, dass der schon mördersmart ist. So.
Ja.
Und wer sein Oeuvre kennt, der, für den ist das ja auch nichts Neues. Ich hatte auch irgendeinen Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ach genau, der erzählt natürlich auch so das klassische Argument für VR. ist ja auch immer so ein bisschen das quasi der CO2-Verbrauch und so weiter und so fort von so Entertainment Experiences, wie VR halt gedeckelt ist. Also ich kann jetzt ja quasi theoretisch, sagen wir mal, Moore's Law haut jetzt richtig rein und wir haben einfach keine Verbesserung mehr in Computer-Performance oder Telefon-Performance oder VR-Performance und sonst sowas. Aber wir haben ja immer noch quasi unendlich viel Software, die wir schreiben können und endlich viele Videospiele und VR-Experiences und so weiter und so fort, die wir noch bauen können. Und vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn die Computer mal aufhören würden, schneller zu werden, weil dann müsste die Software vielleicht auch mal wieder schneller werden. Mhm. Aber das, selbst wenn ich den ganzen Tag meinen VR-PC am Laufen lasse.
Das ist immer noch nicht lang so viel wie.
Genau. Und wenn das, also ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie eine Entertainment-Form ist, die so ein bisschen so den weniger materiell aufwendigen Entertainment-Faktor irgendwie den Leuten geben kann im Leben. Ob das was wird, also ich bin ja immer noch sehr skeptisch, was so AR und VR angeht. Ich habe jetzt, das letzte Mal, als ich bei Max war, habe ich hier in seinem Wohnzimmer super hot gespielt. Es macht auch Spaß, aber einmal reicht.
Also, ernsthaft? Okay. Klar.
Also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, was zu kaufen und ich weiß auch nicht, ob da jetzt noch irgendwas dabei ist, außer super. Ich habe es dann noch
Beat Saber.
Ja,
aber es gibt, im Augenblick ist tatsächlich die Zahl der Spiele ist relativ begrenzt. Es gibt nach wie vor zwei, die mich wirklich, die es wert machen, auf VR zu sein. Das eine ist definitiv Superhot. Ist so ein, jetzt mal für die Leute, die das nicht gespielt haben.
Superhot ist jetzt auch kein neues Spiel.
Nee, überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist wesentlich, das gab es in der PC-Variante und das gibt es für alle VR-Plattformen und ist jetzt als letztes auf die Quest gekommen und funktioniert aber super auf der Quest. Also die Quest ist halt, oh Gott, jetzt muss man weit ausholen. Also es gibt von Oculus, es gibt die Rift und es gibt die Quest und die Go. Die Go ist das einfachste, total billig, ist quasi wie so ein Mobile-Headset. Die Rift ist das, wo man mit einem Kabel an PC anschließt und dann braucht man halt irgendeinen performanten Gaming-PC und dann wird halt einfach quasi das Bild nicht auf dem Bildschirm gerendert, sondern halt in diese VR-Welt. Mhm. Und die Quest ist so ein Zwischending zwischen den beiden. Ist basiert auf einem Mobile-Chipset, also man braucht keinen separaten PC, man braucht keine Kabel, sondern ist komplett Standalone. Ist dafür natürlich dramatisch langsamer als so ein PC, ist aber schneller als so eine Go. Aber was der wesentliche Unterschied zu der Go ist, ist, es hat 6DOF versus 3DOF. Also 3DOF heißt quasi, man kann Kopf nur links, rechts drehen, also nur drehen quasi. Und bei 6DOF, die hat Kameras dran.
Degrees of Freedom.
Die Degrees of Freedom, die scannt deinen Raum die ganze Zeit über und guckt, wo du bist und weiß darum sehr, sehr genau, wo du dich im Raum befindest und wo sich deine Controller befinden und darum kannst du dich damit relativ
frei bewegen. Also man kann sich auf drei Achsen bewegen und man kann sich um drei Achsen drehen.
Genau, und gleichzeitig mit beiden Händen als Controller bedienen. Bei der Go ist das mehr so ein, da hast du so ein Pointing-Device, mit dem du in Richtung zeigen kannst, was natürlich so, wenn du kannst nichts greifen oder sowas, wo ich dachte, was macht das schon für einen Unterschied? Es macht den Unterschied. So. Und Superhot ist jetzt so ein Spiel, wo man quasi ein First-Person-Shooter und
sehr abstrakt.
Sehr abstrakt. Alles ist weiß, außer die Gegner, die sind alle rot und alles, was man als Waffe gebrauchen kann, in irgendeiner Form ist schwarz. Also es ist wirklich sehr, sehr abstrakt. Und wenn man jemanden erschießt, dann zerspringt er wie Glas. Also es ist jetzt nicht so, dass man da unfassbar viel Blut sieht oder sowas.
Gar nicht.
Schlicht gar nicht. Aber die Gegner bewegen sich nur, Zeit vergeht nur, wenn man sich selber bewegt.
Genau, das ist so das Gemisch.
Und dadurch kann man durch sehr, sehr langsame Bewegungen, hat man quasi so ein, wie bei The Matrix oder sowas, so
John
Zeit.
Woo. John Woo ist das ja, glaube ich, ursprünglich mal gewesen.
Ah, okay. Oder hier bei diesem Spiel wie
Max Payne.
Max Payne, genau. Was ich damals auch die zweite Version sehr, sehr lange gespielt habe und so, dieses, hat man so ein bisschen so dieses Superheldengefühl, was man sozusagen. Und die Level sind sehr schnell und man verliert auch sehr schnell, also man muss sie wirklich sehr, sehr oft machen.
Es ist eigentlich mehr ein Puzzlespiel als alles andere.
Genau, und irgendwann wird man halt richtig gut darin und dann hat man noch mehr so dieses, dann am Anfang an dem Level, an dem man ständig scheitert, am Ende tick, 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 tick.
Genau, irgendwann fängt man halt die Kugeln mit dem Messer aus der Luft ab und wirft es dann und fängt die Waffe auf, die der Gegner fallen lässt.
Und ich bin jetzt kein Gamer, also ich habe eine Switch, aber mehr so, weil man sich halt irgendwann eine Switch geholt hat und so, und ich spiele auch auf dem iPhone quasi gar nicht oder sehr, sehr wenig. Ich hatte früher mal eine Xbox, die ich mir gebraucht gekauft hatte, weil ich Halo spielen wollte und so, und habe dann so ein bisschen GTA Vice City da drauf gespielt und sowas, aber alles
auch schon wieder ein bisschen her.
Ewig her. Und jetzt, seitdem ich ein Kind habe, habe ich sowieso kaum noch gespielt. Aber so dieses Superhot ist schon für mich tatsächlich irgendwie so ein also das ist für mich der Punkt, an dem es für, also so du bist Super Mario Fan oder sowas, du kannst diese Spiele in- und auswendig, du trainierst die richtig.
Naja.
Also du spielst die, bis du wirklich gut bist. Und ich meine, ich habe auch, als du hier Superhot gespielt hast, ich musste dann ab einem gewissen Punkt, musste ich quasi die Konsole wegreißen, damit er nicht den Level, den ich war quasi im letzten Level, und Rob hat so aus dem Stand quasi den letzten Level gemacht, und dann habe ich noch schnell das Spiel gekillt, bevor es abspeichern konnte, dass es den letzten Level, damit ich den auch nochmal spielen konnte. Und ich habe dann auch nicht lange für gebraucht, muss ich auch sagen. Der war auch relativ einfach. Jetzt ist es ein Modus, wo man dann alle Level beliebig durchspielen kann und so, und auch irgendwie. Es gibt auch welche, wo es einfach die ganze Zeit in Echtzeit abläuft, also wo es dann quasi sehr, sehr schwer wird, das ganze Spiel hinzukriegen und sowas. Also es gibt dann, sie haben dann noch ein bisschen mehr gemacht, aber leider ist es danach im Wesentlichen vorbei. Also ich hätte gern noch ein paar mehr von diesen Leveln. Und sowas wie Super Mario, also ich habe Zelda hier auf der Switch, habe ich ein paar Abende gespielt, aber halt auch nicht mehr als ein paar Abende. Und
hast du es nicht durchgespielt?
Nicht im Ansatz.
Du kannst sofort zum Schloss rennen und...
Ich weiß, dass man das theoretisch könnte, aber für jemanden wie mich, für der im Wesentlichen sehr, sehr friedlich spielt, weil ich immer die falsche Taste zum Angreifen benutze und dann stattdessen irgendwie meine Waffe wegwerfe versehentlich, ist das keine Option. und das ist halt sowas, was ich, also so dieses, es gibt nur sehr, sehr wenige Spiele, die mich so wirklich geflasht haben im Laufe meines Lebens, und ich habe das Gefühl, dass dieses, dadurch, dass es mehr immersive ist, macht mir dieses ganze VR-Zeug deutlich mehr Spaß.
Ja, ich weiß halt nicht, ich kann halt nicht beurteilen, ob Superhot und Beat Saber jetzt nicht einfach nur so das Wii Sports von...
Da ist eine Menge dran.
Okay,
da ist eine Menge dran. Also das ist, und Beat Saber ist halt so ein Spiel, wo man...
Beat Saber ist auch kein, das gibt's ja auch schon wieder eine ganze Weile.
Ja, das gibt's auch schon eine ganze Weile.
Und wo ist da so, also ich glaube, das große Problem ist halt immer noch, wenn du... Also du hast deine 6 Grade von deiner Freiheit, aber du kannst dich halt nicht beliebig bewegen.
Weil dein Raum nur so groß ist?
Oder? Weil dein Raum nur so groß ist.
Ja.
Also wenn du nicht irgendwie die Immersion verlieren, vielleicht müsste man die Spiele mehr im Sitzen machen, dass du einfach Auto fährst irgendwie die ganze Zeit, um von A nach B zu kommen, ich weiß es nicht. Aber dieses, also so eine große Welt wie Zelda, wie soll man die denn erkunden können in VR, wenn man nicht irgendwie auf dem fliegenden Teppich steht oder irgendwie so anderes.
Ja, wahrscheinlich wird auf sowas hinauslaufen. Also also Beat Saber ist jetzt, das ist mein Workout geworden tatsächlich. Das mache ich im Augenblick jeden Tag. Heute habe ich es noch nicht gemacht, aber das mache ich jeden Tag, damit ich alle Ringe auf der Uhr voll kriege. Und das ist sehr, sehr, also es ist durchaus anstrengend. Also das bringt mich auch ins Schwitzen. Ich weiß nicht, ob das an meiner totalen Unsportlichkeit liegt, dass mich das ins Schwitzen bringt. Obwohl ein guter Freund von mir, der durchaus sportlich ist, den hat es auch sehr ins Schwitzen gebracht, das zu spielen. Und ich habe angefangen so auf Easy und Normal und bin jetzt so, dass ich fast alle Songs, die ich spiele, im Expert-Mode, also dass ich auch wirklich deutlich schneller geworden bin, dass es mir deutlich leichter fällt. Und das ist irgendwie was, es fordert mich manchmal Überwindung, weil es ist halt ein bisschen anstrengend, aber es ist halt so die Kombination aus Uhr, die mir sagt, du hast heute noch nicht dein Trainingsziel erreicht, und dieses, dass es wirklich Spaß macht, ist was mich dazu bringt, jeden Tag Beat Saber zu spielen.
Also kann ich dem entnehmen, dass du dich nicht angemeldet hast für Apple Arcade?
Noch nicht.
Noch nicht. Okay.
Ich werde den Probemonat definitiv mal machen.
Klar, warum nicht?
Ich überlege, ich warte, glaube ich, bis es auf dem Apple TV draußen ist. Weil im Augenblick gibt es das nur auf dem...
Wie ist denn das? Gibt es alle Spiele für alle Plattformen per Definition? Oder?
Glaube nicht, aber ich glaube, dass ich es am ehesten auf dem Apple TV spannend finde. Also so auf dem Telefon bin ich nicht so ein Spieler. Es gibt... Hast du dich angemeldet? Bestimmt, oder?
Genau, dafür habe ich mir extra iOS 13 installiert.
Ach stimmt, ja.
Und
was hältst du davon?
Also, ich finde das Konzept überraschend gut.
Ja.
Also, vorher habe ich gedacht, wird das was? Aber wenn ich jetzt ein Elternteil wäre und Kinder hätte, die iPhone-Spiele spielen wollten, dann würde ich halt sagen, ja, hier, komm, Apple Arcade Subscription ist ein Gimme so, weil was sind die 5 Euro? Und dann weiß ich halt, keine In-App-Purchases, die Spiele sind nicht irgendwie künstlich darauf ausgelegt, Zeit zu verschwenden und irgendwie auf irgendwelche Ladebalken und Energie, also es ist ja in diesen ganzen Spielen so, wenn du jetzt irgendwie Candy Crush spielst oder so, wenn du dreimal verlierst, kannst du nicht weiterspielen, weil deine Energie alle ist. Und dann musst du 12 Minuten warten oder 20 Minuten oder sonst sowas.
Außer
du investierst Geld oder du wechselst halt einfach die App und vergisst, dass du es gespielt hast. Und das ist halt alles, ist das, selbst wenn den Kindern das egal wäre, würde ich halt sagen, das ist halt Bullshit-Game-Design. So. Also,
das ist echt irre. Ich habe heute, also vorhin noch, ja, wirklich, habe ich so, Kolja wollte was spielen, dafür nur wieder mal auf Dianas Telefon irgendwelche so Conny-Spiele, also so Kinderspiele tatsächlich spielen. Und ich hatte jetzt davon, ich wusste nicht, wie die heißen. Und er hat gesagt, darf ich noch was spielen? Und dann habe ich gesagt, na komm, und dann habe ich mal Cut the Rope wieder.
Ja, die sind alle nicht mehr.
Und Cut the Rope war, als ich das mal irgendwann gespielt habe, war das halt ein süßes Spiel. Du hast irgendwie einmalig deine 3 Euro für ausgegeben und das ist gut. Und jetzt ist es wirklich, nach jedem zweiten Screen kommt, hey, willst du nicht das VIP-Upgrade machen für 10 Euro im Monat? Und das ist die einzige Option, die du hast, um Werbung wegzukriegen. Und ansonsten siehst du halt ständig irgendwelche Werbung für Produkte, die für einen 4-Jährigen auch extrem irrelevant sind.
Naja gut, das kommt dann auf Dianas
Es war mein iPad und er hat es frisch installiert und Apple sollte es ja hoffentlich mal alles geheim halten können. Dass, also, und ich habe halt in dem Auswähler vorne, gibt es so ein wie alt bist du denn Picker? Warum muss ich überhaupt vorher angeben, wie alt ich bin, bevor ich so ein...
Na, du musst halt 13 sein oder nicht 13.
Nee, ich habe 4 ausgewählt.
Genau, aber das, also in den USA ist es ja so eine rechtliche Sache, dass wenn du unter 13 bist, dann dürfen sie irgendwelche Sachen nicht speichern.
Ja, ich gehe mal davon, also und das heißt, ich habe mal so mal gucken, ob sie mich überhaupt spielen lassen, ob das jetzt gerade hier so eine totale...
Ready to play, please accept our terms of services, which describe the rules and conditions that apply to you when you play the game. Please also check your privacy policy. We value being transparent about how we collect and use your personal data. Thanks.
Ist das jetzt Cut the Rope?
Mhm. Das ist das nicht, also das sagt doch schon immer.
Das sagt schon alles.
Erinnern wir uns nicht, als wir damals die Cardwette ins NES gesteckt haben und dann Please accept the terms of services. Ding.
Und
oh geil. Jetzt die Age Verification. Das ist ein Spinner und die erste Zahl ist 99 Jahre alt.
Mhm.
Und da weißt du auch schon, also na, dann ist es definitiv, wer die 13 ist. Weil wenn du bei 99 anfängst, dann willst du ja, dass jemand aufgibt und sagt, ja komm, ich bin 72,
ja, ja.
Lass mich spielen.
Das ist komplett, dieses Spiel ist wirklich mit Dark Patterns oder zu, um dich.
Ist echt verseucht. Okay, ich bin 1 Jahre alt. Prove me wrong. Ding dong. So, dann nochmals Cut Rope.
So, jetzt hast du es geschafft, ja.
So, jetzt
hast du es geschafft.
Das Level
bestimmt geschafft. Gleich. Jetzt will er dir irgendwelche. Und du kannst halt einfach nicht zum nächsten Level, sondern jetzt musst du irgendwie sagen, nein, danke, ich möchte keine Notifications und du spielst schlechter als mein Sohn. Nee, tatsächlich nicht. Also, aber.
Ich hätte es doch alles schon mal gemacht. So ist nicht.
Ja,
jetzt
hat
er dir.
Was hat er bei dir noch nicht gemacht? Bei mir hat er jetzt schon an der Stelle hat er schon dreimal gefragt, ob ich nicht den VIP-Pass, aber wahrscheinlich für Einjährige machen sie es dann nicht, machen sie erst ab 4 Jahren. Und es ist einfach, ich würde es mir nicht zutrauen, mein Telefon ihm in die Hand zu drücken.
Ja. Surprise Levels.
Ja, jetzt kann ich nicht einfach den nächsten Level machen, sondern muss irgendeinen dämlichen Surprise Level machen. Und dann, die lassen ja auch keine Wahl. Also, das Spiel ist einfach zerstört, was es mal war.
Ja, ist echt traurig.
Und das ist, macht ihr wirklich so viel mehr Gewinn, als wenn ihr da einfach draufschreibt, $4 oder $3? Also, lebt das davon, dass es irgendwelche armen Leute gibt, die das Abo abschließen, es danach vergessen und dann für alle Ewigkeiten laufen lassen?
Wenn du $4 verlangst, dann kauft das halt einfach keiner. Und wenn du $0 verlangst und dann 2 Cent machst mit Werbung und alle Jubeljahre mal 2000
Ja, aber mach mir noch einen Button hin, wo ich für hier get rid of the bullshit for $10 einmalig. Hätte ich vielleicht sogar überlegt.
Ja,
ich meine. Aber nein, es muss ja unbedingt direkt ein Abo sein.
Also ich glaube nicht, also nee, Abo ist halt, vergiss da, ja, jetzt VIP-Membership.
Genau.
Disable all ads, von denen ich noch keine gesehen habe. Unlock all seasons, no additional payments.
No additional payments, außerdem $10 im Monat.
Genau. okay, und da oben ist ein X, das schon fast durchsichtig ist.
Ja, genau, das hat ewig gebraucht, bis ich das gefunden habe. Irgendwo muss ja doch ein X sein.
Sweet. Und keine Notifications erlauben, Trottel. Ja, also genau, aber das ist halt ein Grund für Apple Arcade. So,
aber dieses Spiel alleine, wie das durch den, also ich meine, es gibt diesen App Store Review, den ich persönlich hasse und der und den ich für total sinnlos halte. Und die Tatsache, dass dieses Spiel so im App Store sein darf, mit all diesen Anti-Patterns, mit all diesen Dingern, beweist für mich, wie sinnlos dieser App Store Review ist. Weil dieses Ding, das hat mir so, das gibt mir das Gefühl, kein Premium-Gerät in der Hand zu haben, sondern irgendein billiges Abzockgerät. Das ist so, als ob ich, keine Ahnung.
Das war ja noch alles sehr zahm. Also da gibt's ja noch, hast du diese Apps gesehen, die deinen Fingerabdruck benutzen, um deine Vorfahren zu finden und dann schnell, während du den Fingerabdruck auf dem
Touchscreen. Nee, die habe ich nicht, aber ich habe davon gehört, ja.
Also
die dann irgendwie kurz einen Screen zeigen, mit dem du dann.
Genau, die sagen halt, oh, wir finden jetzt deine Vorfahren durch magische Zauberkraft, leg doch bitte deinen Daumen auf den Fingerabdrucksensor und dann scannen wir deinen Fingerabdruck und finden darüber deine Vorfahren. Mhm. Und dann machen sie halt schnell den Dialog für 99 Euro im Monat Abo abschließen. Und dann hast du den Finger schon auf dem Touch-ID-Sensor und autorisierst damit die Subscription.
Diesen Dialog hatte ich so lange, wie ich ein Telefon mit Fingerabdrucksensor gehabt hatte, habe ich mich immer gefragt, so, euch ist schon klar, dass es einfach viele Leute gibt, die nicht wissen, dass man, wie man den Home-Button drückt, ohne den Fingerabdrucksensor dabei auszulösen.
Und das ist ja auch, das ist nichts, was man wissen können, was man wissen muss. Also, sorry, es kann kein Kriterium sein, dass man wissen muss, wie man,
Es sollte keins sein. Ja. Es sollte Apple klar sein beim Design dieses Dialoges. Es müsste so sein, dass bevor dieser Dialog aufpoppt, sichergestellt wird, dass der Finger nicht auf dem Sensor drauf ist, sondern erst dann draufgelegt wird. Und ich finde jetzt so beim iPhone X, wo man dann diesen Seitenbutton zweimal drücken muss, das ist tatsächlich eine sichere Variante.
Das ist übrigens eine interessante Sache bei Apple Arcade. Wenn du Apple Arcade hast und ein Apple Arcade Spiel runterlädst aus dem App Store, das jetzt sein eigenes Apple Arcade Tab hat, dann musst du nicht nochmal bestätigen. Und du musst auch nicht, also da steht einfach Get und das ist ein Knopf und dann wird es installiert. Da ist nicht nochmal irgendwie Seitentab und Face ID oder so.
Ja. Yeah.
Das ist halt genau.
Selbst vom Kauf.
Genau, weil dann kannst du halt wirklich deinem Kind geben. So, hier bitte, mach. Und selbst wenn, also es wäre natürlich schön, wenn man die anderen Tabs noch irgendwie deaktivieren könnte. Kann man vielleicht auch, oder du kannst ja mit irgendwie Guided Access da so einen Balken drüber ziehen. Aber dann hier bitte, hier sind 100 Spiele, installiere doch, was dir irgendwie Lust und Laune macht. Und natürlich kannst du nicht alle 100 Spiele installieren, weil dafür ist wahrscheinlich kein Telefon groß genug, das sie verkaufen. Obwohl die haben ja auch Terabyte-Telefone.
Ja, ja. Also
na gut, vielleicht doch. Aber nicht das 64 Euro Sparbrötchen.
Nein.
64 Gigabyte
Sparbrötchen. 64 Euro Telefon von Apple.
Ja, 64 Gigabyte Telefon. Da geht es natürlich nicht. Aber das allein, dass man nur Get drücken muss und dann wird es runtergeladen, das macht schon Unterschied.
Ja, klar.
Also auch so von der ganzen Experience her. Ich habe bis jetzt erst ein Spiel gespielt und zwar Tangle Tower. Und das ist quasi die Fortsetzung. Das wird nicht wirklich beworben, dass das so ist, aber es gibt bereits ein Spiel, gewöhnlichen App Store, das nennt sich Detective Grimoire. Das hatte ich irgendwann mal, ist so ein Adventure, also kein Point-and-Click-Adventure, sondern ein bisschen simplifiziert. Und als ich das gespielt habe, das war irgendwie meine Steam-Library und dann habe ich das gespielt und dann starte ich das auf meinem Laptop und ich sehe halt so riesengroße Knöpfe, also die sind so ein Viertel meines Bildschirms und diese Knöpfe, dann merke ich, okay, es handelt sich ja offenbar um ein Mobile-Spiel, das auf meinen Laptop geportet wurde und dann spiele ich es doch irgendwie auf meinem Telefon. Dann gehe ich in den App Store und suche. Ja, das ist leider gerade zu der Zeit nicht im App Store gewesen, weil gerade die 64-Bit-Umstellung war. Mittlerweile ist es wieder im App Store. Dafür fliegt es jetzt demnächst aus dem Steam Store, weil es jetzt da die 64-Bit-Transition gibt und ich weiß nicht, ob sich das da lohnt. Und Tangle Tower ist quasi der zweite Teil. Also es gibt da keine Story, die sich irgendwie aufeinander aufbaut. Man muss ja nichts wissen, aber es ist einfach so ein Point-and-Click Adventure im weitesten Sinne, kann ich nur empfehlen. Also ich habe jetzt fast durchgespielt in den, keine Ahnung, 4 Stunden, die ich das heute gespielt habe.
Also bei der Keynote, die Präsentation von Apple Arcade war für mich so, dass es mich angesprochen hat, weil ich habe so ein Fable für ein bisschen weirde Sachen und ein bisschen abseitige Sachen. Diese ganzen richtigen First-Person-Shooter und sowas, die Sachen, die finde ich immer halt langweilig. Was mich dann allerdings auch dazu gebracht hat, naja, dann wird es wahrscheinlich ein Misserfolg werden, weil wenn sie mich ansprechen als jemand, der eigentlich gar nicht spielt, dann haben sie auch irgendwie den Punkt verfehlt.
Ja.
Aber vielleicht, mir ist aufgefallen, dass es, wo war denn das, wo habe ich das gesehen? Ich habe so ein Demo-Video von Apple gesehen. Mhm. wo so ein paar Spiele vorgestellt sind. Und ich glaube, wirklich 100% der Charaktere waren weiblich, die in diesen Demo-Videos aufgetaucht sind. Was ich ja nun weiß, dass das eine durchaus umstrittene, also nicht umstrittene, sondern dass es halt einen starken Push dazu gab, mehr weibliche Charaktere zu haben. Und ich würde sagen, das ist kein Zufall, dass das bei Apple jetzt tatsächlich so, also nahe, vielleicht waren es nicht 100%, bestimmt war da auch irgendwo ein männlicher Charakter dabei, aber schon sehr, 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 sehr viele weibliche Charaktere sind. Ich finde, die Ästhetik der Spiele, die sie da gezeigt haben, hat mich sehr angesprochen. Also es waren Spiele, wo ich sagen würde, na, vielleicht sind die $5 im Monat tatsächlich wert oder die 5 Euro. Also das ist was ich wesentlich eher einsehen würde.
Was ich mich halt frage, wie der Deal aussieht für die Leute, die Spiele machen und ob sich das halt tragen kann.
Ja.
Also werden da irgendwie die, wird es irgendwie aufgeteilt nach wie viel ich spiele? Ich meine, es ist natürlich, also für Apple ist es natürlich schon sehr attraktiv, einfach quasi ein Angebot von, ich sag mal, sicheren Spielen zu haben, die man einfach seine Kinder spielen lassen kann.
Ja.
Wo man quasi, wo der Preis mit 5 Euro im Monat auch gedeckelt ist. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, dass die exklusiv sind. Also ich glaube, jetzt sind die alle zumindest exklusiv für, was Mobiltelefone angeht, für iOS.
Mhm.
Man sieht so ein bisschen, dass ein paar der Spiele, die auch auf der Switch rauskommen zum Beispiel, von den Entwicklern selber nicht so stark beworben werden. Also die sind auf jetzt auf Apple Arcade gelauncht und launchen vielleicht demnächst irgendwie auf anderen Plattformen. Mir fällt leider kein Beispiel ein, vorhin hatte ich noch eins. Das merkt man aber nicht, wenn man jetzt den Social-Media-Account der Publisher und der Entwickler verfolgt.
Sondern da sieht es so aus, als ob es das nur aus Apple Arcade geben würde?
Nee, sondern die sagen einfach nicht, holt es euch doch auf Apple Arcade. Die warten quasi, bis es auf der Switch rauskommt, wo es dann halt 15 Euro kostet.
Ach so,
und wo
okay.
Sie davon dann
das
halt,
dann bewerben.
Keine Ahnung, 70% kriegen oder so, genau. Und ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Exklusivität da für Apple wichtig ist, konzeptionell. Aber es wäre natürlich schon schön, wenn das ein tragbares Modell ist. Also mir persönlich ist es ja auch lieber, wenn es gerade so diese Mobile-Spiele, die ja früher oder später alle in diese eklige Free-to-Play-Richtung rutschen, wenn die einfach über dieses Modell laufen und wenn du dann irgendwie dann,
Total.
Wenn dein Kind dann halt irgendwie unbedingt noch Fortnite spielen muss, weil das jetzt irgendwie quasi das Social Network du jour ist, dann ist es halt so und dann sollen sie sich halt ihre Dabs kaufen und ist halt dann so.
Ja, bei Fortnite, da kriege ich ja wenigstens noch was für mein Geld. Dieses mit Cut the Rope ist halt, das war schon vor 5 Jahren fertig. Ihr habt da seitdem nichts weiter gemacht, als noch irgendwie hier noch eine Daumenschraube dran und da noch eine Daumenschraube dran. Also wahrscheinlich sitzt da ein ganzes Team von Leuten, die nichts weiter machen, die ganze Zeit über. Da werden wahrscheinlich gar keine neuen Level mehr für gemacht, außer eben, wie können wir den Preis für das Monatsabo dann von $10 auf $15 erhöhen oder sowas. Ja.
Mhm.
Also, ja, das ist, ja, okay. Insofern finde ich Apple Arcade tatsächlich, vielleicht ist es gut, vielleicht sollte man es unterstützen.
Ich meine, das Problem ist natürlich so ein bisschen, dass jetzt Apple, was sind jetzt Apples Interessen, wer darf da rein und so weiter und so fort.
Klar.
Also es gibt natürlich auch Spiele, die, sag ich mal, für das Medium und als kulturellen Ausdruck irgendwie wichtig sind, denen jetzt vielleicht so ein bisschen die Plattform genommen wird, weil Apple sagt, das ist uns irgendwie, das passt nicht in unsere
Kulturverständnis. Also wie ist das überhaupt im Augenblick? Kann man sich dafür anmelden, dass man da gerne mit rein möchte? Oder muss man da von Apple angesprochen werden quasi?
Ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, bis jetzt war es invite-only.
Wahrscheinlich, ja.
Das ist ja oft so. Also wenn du, ach so genau, worauf ich nämlich noch hinaus wollte, die Leute dieses, weshalb ich so überrascht war, dass dieses Spiel überhaupt existiert, das ich jetzt gespielt habe. Ich hatte dann, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es sogar bei dem ersten Teil so eine Andeutung gab auf den zweiten Teil oder so. Auf alle Fälle habe ich dann geguckt, okay, das hat mir Spaß gemacht, machen die noch irgendwas? Und die Leute haben dann Snipperclips gemacht für die Switch.
Ach, das ist dieses, wo man
so zwei Formen hat, die sich gegenseitig ausschneiden können. Und
yeah.
Das Ziel des Spiels ist, sich dann quasi in so eine bestimmte Form zu schneiden.
Hast du mir mal irgendwie relativ begeistert gezeigt.
Ich finde das super.
Ich habe es mir angeguckt, also ich habe so ein bisschen baff dagestanden, als du mir das gezeigt hast, habe kein Wort verstanden und habe es seitdem auch nie wieder aufgemacht.
Also es ist so ein bisschen abstrakt, also man hat zwei so gefüllte U's quasi von der Form, oben eckig, unten abgerundet. Es ist ein Zweispielerspiel, man kann es auch alleine spielen, aber macht dann halt weniger Spaß. Und die können quasi durcheinander durchlaufen.
Mhm.
Und wenn sie sich überlappen, dann kann der eine oder der anderen Knopf drücken und dann wird die Überlappung aus dem jeweils anderen entfernt.
Okay.
So, und das heißt, wenn ich jetzt quasi meine eckige Seite an dich ranhalte und immer den Knopf drücke und du dich dann unter dem Viereck, das überlappt, durchdrehst, dann wirst du quasi zu einem Kreis.
Ah, okay.
Und dann bist du, und dann passt du vielleicht durch irgendein Loch. Oder
das ist ein kollaborativer Spiel.
Genau. Oder du kannst dich zum Beispiel in Form eines Zahnrads schneiden und dann kannst du dich irgendwo in so einen Mechanismus reinhängen und dich dann drehen und dann diesen Mechanismus betreiben, wie als Zahnrad.
Mhm.
Oder du schneidest einfach oben eine Kuhle rein und dann bist du wirklich ein U und dann kannst du halt irgendeinen Ball aufnehmen und den irgendwo anders so hintragen und so sind dann halt, das ist halt so ein bisschen so ein Puzzlespiel. Und das war ja auch so ein Ding, das haben die, glaube ich, irgendwann mal bei irgendeiner Messe gezeigt oder so und dann ist halt auch Nintendo auf die zugekommen und gemeint, ja, hier, das machen wir mal schön exklusiv für unsere Plattform.
Mhm.
Und von daher ist es jetzt nichts Ungewöhnliches, wenn so solche Spiele exklusiv sind. Das sind ja, ist ja oftmals so, dass die, also Halo ist ja genau das gleiche Beispiel, das war ja auch so, Bungie hat das auf der Macworld irgendwann mal gezeigt.
Genau, das ist ein, das
und dann
ist
kam Microsoft,
von so einer klassischen Mac-Bude gemacht worden.
Dann, genau, da kam Microsoft dann gesagt, ja hier, das ist, bleibt mal schön, das wird mal schön unser System-Seller für die Xbox. Hat ja auch funktioniert. Also, was wäre die Xbox gewesen ohne Halo? So, das ist ja das Quintessential Halo, das Quintessential Xbox-Game. Von daher ist das, glaube ich, nichts Ungewöhnliches, aber ist halt weil Apple hat ja traditionell nicht so das Händchen, was so Spiele angeht.
Ja.
Und so. Ich meine, für den Apple TV haben sie ja Minecraft eingestellt. So, wenn sich Minecraft nicht auf deiner Plattform halten kann, dann was dann sagt das über deine Plattform?
Ja.
Aber vielleicht ist es jetzt ja das Second Coming und wer weiß. Wir haben jetzt ja auch auf allen Plattformen Controller Support. Das ist ja auch wichtig.
Für mich ist natürlich mal wieder so, ich sehe jetzt in allem, sehe ich ja immer nur noch den Hinweis darauf, dass bald die AR-Brille kommt. Auch da braucht man ja irgendwie Content für, dann für die AR-Brille und da bietet sich ja sowas wie Apple Arcade vielleicht durchaus auch an. Das ist, keine Ahnung. Also ich finde es ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Ich kann mir vorstellen, dass es eine gute Sache ist. Es war halt wirklich, gerade heute so diese Cut-the-Rope-Erfahrung war halt wirklich so wie, okay, das ist $5 im Monat einfach diesen Crap nicht zu haben, sind es vielleicht durchaus wert.
Ja. Ist ja auch komplett mit Family Sharing, also $5 ist ja auch, deckt ja auch deine fünfköpfige Familie ab, die du ja.
Oh, okay.
Also wenn du Family Sharing machst.
Ja, wollte ich schon seit Jahren mal einrichten, aber.
Wann ist denn Kolja so weit, dass er sein eigenes Gerät haben kann?
Das ist eine spannende Frage. Ich überlege schon die ganze Zeit, also ich will ihm, ich habe hier einen iPod, so einen alten, den könnte ich in die Hand drücken. Er hat jetzt, ich glaube, da ist iOS 11 drauf oder sowas, also oder noch älter. Ich weiß nicht, was da für ein iOS drauf ist. Müsste ich jetzt mal gucken. Das Ding ist furchtbar lahm. Das möchte ich ihm eigentlich ungern geben.
Mhm.
Ich hätte gerne was für ihn, wo er seine, also er liebt es, also er liebt seine Hörspiele, vielleicht ist es auch besser, ihm nichts dafür zu geben, dass er die Hörspiele selber steuern kann. Also er liebt seine ganzen Was ist was und weiß der Teufel was, so Wissenssendungen und hört die total gerne und irgendwie ist es, also aus seiner Perspektive muss das sehr, sehr merkwürdig sein, weil also er ist jetzt 4,5 und oder nicht ganz 4,5 und ist ein schlaues Kind und seine Eltern haben halt dieses Telefon die ganze Zeit und das ist ja so zynisch wie es klingt, das ist ja, er kämpft ja schon ein bisschen um die Aufmerksamkeit um dieses Kind, man probiert das natürlich nicht anmerken zu lassen und so, aber es passiert natürlich trotzdem und für ihn ist es, also er weiß, dass ich darüber eine Nachricht an Mama schicken kann, das mache ich dann, was weiß ich was, neulich habe ich ihn ins Bett gebracht und dann wollte er noch irgendwas hören und ich wusste halt nicht, was er hören wollte, weil er es nicht so genau ausdrucken konnte, dann habe ich Diana noch eine Nachricht geschickt so und hab dann so irgendwie eine, was schreibst du da? Und er weiß, dass wir ihr Nachrichten schicken und er weiß, dass wir darüber den Sonos steuern und sowas und es ist aber eine Welt, aus der ist er im Augenblick komplett ausgeschlossen und er fordert das noch nicht ein, aber das wird natürlich irgendwann mal kommen und ich überlege, wie ich das am besten mache. Also ich habe auch schon überlegt, es gibt ja so Gameboy-Clones, wo du dann beliebig viele ROMs runterladen kann und die dann irgendwas mit WLAN vielleicht noch haben.
Also Homebrew-Software, die irgendwelche freien Software-Advokaten geschrieben haben. So
genau, genau.
Pong oder
genau.
So Sokoban.
Nee, so. Und dann tatsächlich irgendwie so einen Sonos-Controller dafür zu bauen, wo er dann drei Buttons hat, mit denen er seine Lieblingshörspiele hören kann, könnte man ja sich überlegen. Gibt es tatsächlich, es gibt ja eine API.
Hat er nicht noch dieses Ding, wo man diese Figur mit dem R-Fit draufstellen kann?
Genau, das hat er. Aber die Figuren kosten halt so ein Schweinegeld. Und Tony Box heißt das.
Ich war jetzt im Dussmann irgendwie. Für die Leute außerhalb Berlins, das ist so ein
glorifizierter
Buchladen.
Ja.
Von so einem, was hat er gemacht? So Gebäudereinigungsmagnaten.
Und ist dann an der Friedrichstraße das Ladengeschäft nicht losgeworden und hat dann einen Buchladen da reingemacht. Dinge, die heute auch nicht mehr passieren könnten.
Genau. Und weil ich nämlich so ein Escape Room Brettspiel kaufen wollte.
Okay.
Und die haben halt irgendwie die Brettspielabteilung geht halt in diese, wie heißt diese, Tonybox?
Ja.
Die haben, also man steht ja knietief in diesen Figürchen.
Ah, vielleicht muss ich da mal mit dem hingehen, dass man da mal wirklich was kauft.
Überleg dir das zweimal.
Okay, also, jetzt, das kann ich mal.
Holla, die, also
die sind echt schwer zu kriegen, diese Figuren. Schlimm,
also da trinkst du da drin. Also okay. Die gibt es jetzt auch mittlerweile in Playmobil irgendwie.
Ja, okay.
Und alles und also jedes Property, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, wurde in Epoxy gegossen, Affid unten rein und dann kannst du da so ein Hörspiel vortragen. Schlimme Sache. Also,
Freunde von mir machen eine Fernsehshow, die machen jetzt auch gerade eine Tony-Box-Figur oben drauf.
Vielleicht, wann gibt es endlich eine Nerds of Fame als Tony-Box?
Können wir machen? Können wir für alle drei Hörer?
Also ich meine, okay.
Genau, die nächsten Folgen kommt dann nur noch als Tony-Box.
Bisschen weniger FM und bisschen mehr Nerds, wie funktioniert denn das unter der Hand? Also das Ding ist im WLAN und das streamt einfach nur.
Ich glaube, das wird runtergeladen. Also meine Frage, die ich mir stelle.
Was hindert dich daran, das Ding zu klonen?
Das ist, warum gibt es das noch nicht in der Bay Area? Weil da haben die Leute viel Geld für sowas, da spielt diese Summe Geld keine Rolle. Die Leute sind prinzipiell tech-offen und die Leute haben prinzipiell ein Interesse daran, dass ihre Kinder nicht zu viel mit Bildschirmen in Kontakt könnten kommen. Was ich mich immer frage, ist, wie sehen die Content-Deals aus? Bezahlen die, also die müssen ja Geld an den Inhaber der des Stücks quasi überweisen. Ich kenne jemanden, da ich jetzt jemanden kenne, den nächsten Ding, da frage ich das mal. Wird das bezahlt, sobald die Figur verkauft wird? Oder wird es bezahlt, sobald die Figur produziert wird? Oder wird es bezahlt, sobald die Figur das erste Mal auf so einer Tonybox draufgestellt wird? Oder wird es vielleicht sogar an Raten bezahlt pro Play oder irgendwie sowas? Weil wenn du schon bei Produktion sozusagen den Content bezahlen müssen, dann können sie nicht beliebig viele Figuren produzieren. Dagegen, wenn sie die erst beim ersten draufsetzen, dann kannst du halt beliebig viele von diesen Figuren rausschmeißen, weil die kosten in der Produktion nicht viel. Stellst die erstmal in jeden Laden, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und sobald die dann das verkauft worden ist und das erstmal draufgestellt wird, wo es dann tatsächlich dann, erst dann fließt das Geld. Was finde ich auch
absolut. Hast du denn einen Account?
Ich glaube, du brauchst keinen Account.
Also wenn ich jetzt Koyas Figuren auf meine eigene Box halten würde, würde es funktionieren?
Ja, das weiß ich, weil ich habe nämlich eine Figur, die als ich das Ding bekommen habe, das haben meine Eltern Kolja geschenkt, da war ich in Deutschland und habe mich mit Freunden getroffen, die haben mir die halt in die Hand gedrückt mit einer Figur drauf, mit so einer Demo-Figur und ich hatte halt keinen Content dafür und dann habe ich mich mit Freunden getroffen und die haben gesagt, hier guck mal, die brauchst du unbedingt und dann habe ich die quasi direkt vor Ort abgekauft. Hab denen die online neu bestellt, sodass die dann direkt drei Tage später hatten und ich war da schon wieder und das ging problemlos.
Verstehe. Und okay, aber das Ding hängt im WLAN oder nicht?
Das hängt im WLAN.
Okay, das heißt, okay, dann sind die.
Ich glaube, sie laden den Content, also es funktioniert auch offline. Ich nehme an, sie laden einfach nur beim ersten Mal laden sie es runter. Das hat irgendwie 4 GB internen Speicher oder irgendwie sowas in dem Dreh. Also mehr als genug für sehr, sehr viele Hörspiele.
Ja.
Und das wird dann halt einmal runtergeladen und dann bleibt es wahrscheinlich auf dem Gerät. Und es ist halt links und rechts zu DRM'd.
Ist es?
Ja.
Hast du dich mal reingehangen?
Nee, aber ich kenne zufälligerweise Leute, die das Ding entwickelt haben und die haben mir gesagt, das ist links und rechts zu DRM'd. Also da kommst du nicht so einfach rein.
Das haben die Leute beim GameCube auch gesagt.
Ich sag nicht, dass man es nicht aufkriegt, also dass man es nicht schafft. Ich glaube, es gibt leichtere Methoden, an diesen Content ranzukommen.
Häng dich doch mal dazwischen mit Wireshark wenigstens. Schau wenigstens, ob sie das Third Pin. Das würde mich schon mal interessieren.
Okay, das kann man tatsächlich machen. Ich bin mir absolut sicher, dass die. Ich bin mir absolut sicher, dass die das.
Das ist jetzt hier mein Request für, keine Ahnung, deinen ehemaligen Chef oder so. Für den CCC. Für den Kongress. Mal einen schönen Talk. Wie die Inner Life of the Tony Box, wie auch immer das Ding heißt. Das würde mich interessieren. Das wäre auch ein schöner Workshop so für 12-Jährige oder so. Wir hacken uns, und wenn es nur das Klon von diesen R-Fits ist. Also für die Switch gibt es ja auch sowas. Hast du das mal gesehen?
Da gibt es auch diese Figuren, ja.
Wie heißen die denn? Wie heißen die denn, die Teile? Nicht Mimoji. Wie heißen die denn? Ich komme nicht drauf. Aber gleiches Konzept. Du hast so ein Ding, das hältst du auf deine Switch, da ist irgendwie ein Affe drin und dann passiert im Spiel irgendwas. Und gerade bei Zelda passiert ja da relativ viel. Mhm. Es gibt ja jede Menge exklusiven Zelda-Content, den man nur kriegt, wenn man irgendwie so eine Figur hat, die vor 5 Jahren produziert wurde, seitdem nicht mehr hergestellt wurde. Das ist ja auch so ein Ding. Nintendo kommt ja nicht ansatzweise daher, die Dinger zu produzieren. Aber du kannst dir halt einfach so 10.000 Blank R-Fits irgendwie kaufen. Achso,
dann kannst du es drauf kopieren.
Du kannst es drauf kopieren und das merkt das Ding halt nicht. Weil da
wieso schafft das Nintendo nicht? Wie kann es an sowas scheitern?
Das ist einfach ich finde das ja eigentlich sehr charming. Das ist so das klassische Nintendo-Ding. Aber du möchtest mit mir zusammen Mario Kart fahren? Dann müssen wir erstmal so ein 128-Bit Zeichenkette austauschen, damit wir verifizieren, dass wir Freunde sind. So. Ich finde diese Inability, solche Sachen dann vernünftig zu machen, eigentlich immer ganz charming. Also lieber irgendwie, ich kriege diese dumme Figur nicht und kann niemals irgendwie Epona reiten in Breath of the Wild, als alle 5 Minuten poppt irgendwie so eine Ad auf. So.
Ja, aber muss es denn das eine oder das andere? Kannst du nicht einfach sein, dass man die Figuren trotzdem noch kriegt? Und ich habe ja so, als diesen Super NES-Emulator gemacht haben.
Welchen?
Na, diese kleine Box, weißt du, so diese kleine,
ach so, das,
diese HDMI angeschlossen. Dass sie irgendwann einfach nicht mehr weiter produzieren konnten, weil so halt die ganzen
Amiibos heißen die, danke.
Amiibos, dass sie die aus irgendwelchen, die konnten sie nicht mehr weiter produzieren, weil sie irgendwelche Hardware verbaut haben, wo es halt nur noch ein Restposten war, weil da konnten sie 30 Cent sparen und darum konnten sie nicht mehr weiter produzieren, weil haben halt nicht damit gerechnet, dass sie davon mehr als 10.000 verkaufen oder sowas.
War es nicht einfach die CPU oder so?
Ja, ich weiß nicht, welcher Teil es war, aber
es ist ja hoffentlich schon ein Emulator.
Das ist ein Emulator, 100, also absolut, da läuft ein Linux drauf, ich meine, das Ding hat USB und HDMI,
was ist denn dann die Komponente, die es nicht mehr geben könnte? Weil ich meine, am Ende.
Vielleicht ist es auch nur eine schöne Legende, die sie sich zusammengebaut haben, weil du könntest das Ganze auch auf einem Raspberry Pi laufen lassen, wahrscheinlich. Und
ja, ich frage mich. Ich hatte ja mal so einen Synthesizer. Den Teenage Engineering OP1.
Oh ja.
Und den haben sie irgendwann aufgehört herzustellen, weil irgendwelche Teile nicht mehr hergestellt wurden. Also ich glaube, das OLED-Display, das da drin ist, was ja auch wahrscheinlich eins der ersten so Consumer-Produkte mit OLED-Display war, das gibt es jetzt nicht mehr so richtig, weil es gibt nur einen Hersteller, der das macht und deshalb haben sie jetzt wieder aufgelegt, aber sie kosten jetzt mehr als früher. Also es ist quasi die gleiche Hardware, aber es ist in der Produktion teurer geworden mit der Zeit, weil quasi die Verfügbarkeit der Komponenten runtergegangen ist. Was ein bisschen bitter ist, weil ich immer so casual überlegt habe, ob ich mir wieder einen holen soll, aber jetzt kostet der irgendwie.
Ist das dieser super fancy Device?
Genau, dieser super fancy. Sieht aus wie so ein Braungerät, ist aber halt irgendwie mit OLED-Display und
Ulrich hatte das mal, ne?
Ulrich hatte das, ich hatte auch einen, genau.
Ich hatte das spontan.
Ulrich hat seinen, glaube ich, auch immer noch.
Ich hatte das spontane Bedürfnis, mir einen zu kaufen, obwohl ich mir absolut klar war, dass ich niemals einen
schaffen würde. Sieht halt schon sehr, sehr geil aus.
Ja.
Und die machen aber auch, also ich meine, Teenage Engineering ist halt so die quintessential Swedish Hipster Brand.
Ja. Yeah.
Also könnte nicht mehr Klischee sein. Die machen auch diese kleinen Synthesizer. Pocket Operators heißen die. Mhm. Und die haben, also ich weiß gar nicht, wie man das nennt in der Fachsprache, aber wenn du jetzt irgendwie im Supermarkt irgendwas kaufst, dann hängt das ja auch immer auf so einer Schiene. und dann hat es oben diese breite Öse.
Ach so, ja, 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 klar.
Und die ist da Teil des der Platine.
Ja. Yeah.
Und das ganze Ding besteht quasi nur auf so einer Platine. Und wenn du dir dann so ein optionales Silikongehäuse kaufst, musst du das dann auch runterbrechen von der Platine, diese Öse, weil das sonst nicht in die in diese Hülle passt. Und dann hast du halt vernünftige Knöpfe, ansonsten hast du halt nur diese Surface-Mount-Knöpfe.
Ja. Yeah.
Diese ekligen. Und das ist halt auch so ein kleines Display, so ein LCD-Display, das so ein bisschen aussieht wie bei so einem alten LCD-Spiel irgendwie aus den 80ern. Wo dann irgendwas drauf ist, was so ein bisschen thematisch und so ein bisschen mit dem zu tun hat, was eigentlich auch passiert. Mhm. Also irgendwie so ein, keine Ahnung, zwei Leute sind in so einem Boxkampf und das hat dann irgendwas mit Step-Sequencing zu tun oder so und die Nase von dem einen glüht im Rhythmus zum Beat oder irgendwie so ein Scheiß. Die machen aber auf alle Fälle sehr viel Spaß. Also wenn du nicht ganz so viel Geld ausgeben möchtest,
okay.
Kannst du dir sowas holen. Und die haben dann auch so ein
Die kann man auch zum selber löten kaufen, oder?
Nee, die nicht. Und dann, was sie aber noch haben, ist so ein modularer Synthesizer. Den muss man zusammenbauen. Da muss man, glaube ich, nicht löten, aber da muss der, der kommt so, in, so ein, das, das besteht das Gehäuse aus einem Blech.
Ja.
Und du musst das Blech selber falten. Und wie sie dann in der Anleitung so schön sagen, zweimal überlegen, einmal falten. Weil du willst es nicht
zweimal ein bisschen einmal schneiden. Hm.
Genau. Also, da, die sind, glaube ich, clever genug, dass sie merken, man muss für jeden Geldbeutel was anbieten in dieser.
Okay.
Und ja, das ist auch eine schöne Spielerei für den Schreibtisch. Mhm. Also kann ich nur empfehlen. Habe ich jetzt auch auf dem Schreibtisch liegen. Genau. Wo waren wir davor? Obi-Wan? Hipster?
Spiele. Achso, die Chips auf der mit der Nintendo Switch.
Ach genau.
Die NFC-Chips und ob man die auslesen kann.
Genau, ja, genau. Soll einfach mal jemand beim Kongress so einen schönen Workshop machen.
wenn sie ein bisschen schlau sind, dann steckt da einfach ein, ich hoffe mal, dass die Leute, die es entwickelt haben, schlau genug sind, dann steckt da einfach ein NFC-Chip drin, in dem man zumindest, wo man zumindest die Figur aufschneidet, also den man nicht einfach so auslesen kann und auf ein anderes Gerät drauf kopieren kann.
Ich weiß nicht, ob du das verhindern kannst, ehrlich gesagt.
Na doch, du kannst ja, die können ja beliebig intelligent sein, die Teile.
Genau, aber warum sollten sie das sein? Also das ist dann
die Klasse. Um sowas zu verhindern.
Ja, aber da kann ich ja 2 Cent sparen herstellen. Also ich meine, Nintendo hat es ja auch nicht gemacht so. Und Nintendo ist eigentlich eine Firma,
ja,
die DRM-mäßig schon irgendwie immer ganz gut dabei ist. Fact, dass beim Game Boy,
Wenn
man den Game Boy einschaltet und ein Spiel drin ist, da kommt dieses Logo runtergefahren. Bing!
Das
Logo ist ja Teil vom ROM.
Der
startet ja nur, wenn die Prüfsumme des Logos aufgeht. Das heißt, wenn du eine Raubkopie machen willst, musst du zwangsweise eine Kopie von dem Nintendo-Logo in deinen.
Damit hast du deren Urheberrecht verletzt.
Und damit hast du ein Trademark-Violation gemacht. Also selbst wenn sie dich nicht wegen Raubkopien dran kriegen, kriegen sie dich wegen Trademark-Violation.
Mhm. Und darum gibt es auch, wenn die Cartridge nicht richtig drin sitzt, dann kommt kein Nintendo-Logo, sondern kommt so ein schwarzer Balken.
Genau, oder manchmal kommt irgendwas Grisseliges, wenn die nur so halb schief drin sitzen und so. Da kommt das. Von daher, also wie gesagt, ich weiß es nicht, aber irgendjemand kann es herausfinden und dann im Dezember einen Vortrag halten. Den streame ich dann sogar live. Also ich fahre natürlich wie immer nicht hin, aber ja, du hast noch ein paar Monate. Gönn dir. Ich weiß nicht, wann ist denn überhaupt die Deadline für die Talks?
Keine Ahnung. Nee, ich habe nicht vor, den zu machen. Ich würde einfach aufgrund dessen davon ausgehen, Nintendo verliert kein Geld, wenn so ein Ding verdient. Also klar, sie verlieren den zusätzlichen Verkauf. Die verlieren aktiv Geld. Sobald jemand in der Lage ist, diese Figuren nachzuproduzieren kann, nicht nur, dass sie dir den Markt kaputt machen, sondern sie würden aktiv Geld verlieren.
Klar, weil sie an den Rechteinhaber.
Weil sie an die Rechteinhaber wahrscheinlich trotzdem bezahlen müssen. Außer sie haben dieses Modell gewählt, das nur bei der
Produktion. Ja, also ich meine, selbst Audible, wenn die dir irgendwie einen Gratisguthaben rüberschießen, weil irgendwas nicht geklappt hat, dann müssen da trotzdem an den Rechteinhaber die 5 Euro abzahlen.
Genau.
Da führt kein Weg dran vorbei.
Ich weiß, als Apple Music kam, hat damals Taylor Swift einen offenen Brief an Tim Cook geschrieben, was das doch für eine Unverschämtheit ist, dass quasi die Musik, die im Probemonat gehört wird, nicht vergütet wird.
Ach so, ja gut, aber das ist dann ein bisschen was anderes. Also von der Art der Deals, das ist ja sowieso, also Musikstreaming ist ja nochmal so ein bisschen.
Aber danach haben sie es dann umgedödelt auf, wir bezahlen es trotzdem voll, als ob du das Abo dafür abgeschlossen hättest.
Ja, es ist auch als ein bisschen Musikstreaming ist ja so.
Und ich meine, Taylor Swift wäre jetzt wahrscheinlich nicht verhungert, wenn sie diesen Deal nicht, wenn sie das nicht mitgenommen hätte, aber man weiß es nicht.
Wer weiß es? Sie hat einen gesunden Appetit, die Frau.
Ja, die weiß auch schon, wie man Geld verdient. Das muss man auch wirklich mal, das ist, ich glaube, sie hat viele Talente, aber eines dieser Talente ist definitiv, sie hat ein gutes Gefühl dafür, wie man Geld verdient und wie man sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt.
Nicht die Butter vom Brot nehmen.
Ja, aber ich, wo wir vorhin über VR, also ich, so dieses Spielezeug, das ist ja das, was ich eigentlich nach wie vor fast mit am langweiligsten finde. Ich finde ja, was ich ja spannender finde, ist ja tatsächlich Productivity-Software. Und jetzt gibt's das erste Mal, gibt's jetzt irgendein, in diesem Oculus-Store gibt's ein DJ-Pult, den du dir virtuell, habe ich natürlich noch nicht gemacht, aber ein DJ-Pult, den du dir virtuell kaufen kannst und dann irgendwelche DJ-Sessions dir,
klar, wer macht das nicht? Kannst. Ein großer Teil von meiner Produktivität ist DJing.
Naja, aber es geht in die Richtung, dass du, ja, aber für die Hörer jetzt nochmal, die jetzt einfach nur denken, haha, der Max ist wieder ein Idiot, das ist doch gar keine Produkt. Aber das stimmt gar nicht. Ich bin jetzt im Kindergarten, wir sind jetzt, Kolja ist in einem neuen Kindergarten und ich würde so gerne die Namen der Kinder sagen.
Und weil die so lächerlich sind?
Nein, weil die, nee, die sind cool.
Die Namen oder die Kinder?
Die Kinder auch, aber die Namen, also die sind.
Neulich bin ich hier die Straße.
Beide Kinder heißen nach US-Staaten.
Und North Dakota, South Dakota?
Nee.
und Alaska, Nebraska? Na dann.
You're getting closer. Und
Hannah Montana? Hannah ist gar kein Staat.
Nein, also die,
und wer nennt denn sein Kind Alabama?
Nein.
Arkansas?
Nein.
Ohio.
Nein, ist jetzt, und sie ist Künstlerin, Malerin und er ist DJ. Also insofern könnte das ein totaler Produktiveinsatz sein.
Natürlich gibt es Leute, die irgendwie DJ sind.
Und anstatt jetzt jedes Wochenende um die Welt jetten zu müssen, um irgendwo aufzulegen, könnte er sein VR-Headset aufsetzen und könnte remote DJen und dann könnte das gestreamt werden und so.
Na, ich bin hier die Straße runtergelaufen und dann war hinter mir eine Frau, man weiß ja immer nicht, ob es die Oma oder die Mutter ist hier im Prenzlauer Berg, die rief laut Apollo. Und es war tatsächlich das Kind, es war nicht der Hund. Der Hund heißt irgendwie Emil oder so.
Ich finde die Namen wirklich schön. Also ich wollte mich jetzt nicht über die, ich finde es aber, ich will da noch ein bisschen länger in diesem Kindergarten, das kommt ja noch lange.
Kansas? Nicht.
Nein. Es ist
New
auch ein Vorname.
Mexico. Es ist ein ernstzunehmender Vorname.
Es ist ein, ja.
Washington.
Nee, aber.
Okay, ich rate nicht mehr. Oregon.
Florida.
Florida.
Aber ja? Florida wäre auch kein schlechter Name eigentlich.
Florida von Webel.
Ja. Ich finde es erstaunlich, dass sie damit durchgekommen sind hier beim also in Deutschland hat ja so, in Amerika kannst du dein Kind ja nennen, wie du willst. Klar, da heißt, gibt's wahrscheinlich nach für.
Ja, kommst du irgendwie Donnerstag kurz vor Feierabend, dann winken die jeden.
Aber hier ist das offensichtlich auch, das ist relativ entspannt durchgegangen. Also ich habe das auch zu der Mutter gesagt, schon beeindruckend ist das, oh Gott, unsere Freunde, du solltest mal wissen, wie deren Kinder heißen. Da ist das ja wirklich noch harmlos gegen
Phantasian.
Der Phantasian. Nee, also kein. Und aber ich glaube, dass halt dass so dieses Produktiv, dass es Produktivsachen dafür geben könnte. Ich weiß, dass es so für Schulungssachen eingesetzt wird. Also was weiß ich, DHL, die schulen damit ihre Mitarbeiter mit so VR-Brillen. Ich glaube aber, dass es für kollaboratives Zusammenarbeiten remote sehr gut geeignet sein könnte. Und damit sind wir jetzt mal wieder so ein bisschen bei diesem CO2-Ausstoß. Also wir leben ja doch in einer Welt, wo ich arbeite jetzt remote für eine Firma seit neuestem.
Aha.
Also das ist.
Erzähl doch mal.
Dieser Arbeitsplatz da, dieser Arbeitsplatz, den ihr jetzt alle nicht seht, aber Rob sehen kann, da hinten, das ist mein Arbeitsplatz.
Dieser unaufgeräumte Arbeitsplatz.
Dieser unaufgeräumte. Ach komm, so schlimm ist das gar nicht. Ich muss da mal ein Kabel ummachen, dann muss ich immer komplett.
Der ist jetzt auch nicht so groß. Also wenn der Schreibtisch größer wäre die Dichte der Unordnung natürlich geringer.
Ja, der ist winzig. Den habe ich aus Kalifornien mitgeholt und den haben wir mal um irgendwie 3 Zentimeter noch schmaler gemacht, obwohl der schon vorher super schmal war, damit der hinten in dieser, ich hatte da hinten so eine coole, also das war eigentlich so ein.
Von Zimmer kann nicht die Rede sein.
Ja, von Zimmer kann nicht die Rede sein. Das war wirklich so eine Abstellkammer und das, da habe ich halt hinten so in die Ecke rein.
Nische.
Und es hat so eine Nische und da war hinten ein kleines Fenster drin, so 30 mal 50 Zentimeter.
So eine Zwischenwand.
im Wesentlichen. Und das habe ich dann als Arbeitszimmer genommen und da hat das quasi auf einen halben Zentimeter reingepasst, dann, nachdem wir das abgecuttet hatten. Und jetzt passt das hier halt irgendwie rein. Aber viel mehr braucht man eigentlich auch nicht. Ich bin total.
Du hast eine externe Tastatur. Du bist ja auch so ein Touchpad-Nutzer.
Ich bin Touchpad-Nutzer, ja. Du bist Mausnutzer?
Always Maus. Also wenn Apple mal das Magic Maus einstellt, dann bin ich, glaube ich, echt aufgeschmissen.
Und ich meine, sie haben ja, um den Hint hier schon mal nach Hause zu geben, haben sie den Ladeport ja wirklich auf die unverschämteste Art und Weise, wie man Ladeport an einem 90-Dollar-Device anbringen kann, angebracht. Also das ist ja wirklich, fuck you. Wir packen ihn einfach unten rein, du kannst die Maus, denk nicht mal drüber nach, diese Maus zu benutzen, während du sie lädst.
Naja, also das ist ja so ein klassisches Meme so.
Ja.
Aber es gibt keinen besseren Spot für die Maus, ohne halt die Maus zu korrumpieren. Also wenn der vorne wäre, zum einen das Kabel, mit dem du, also das Standard-Lightning-Kabel, was du hast,
ja,
ist halt nicht geeignet als Mauskabel. Das ist viel zu starr, viel zu steif. Gerade was den Stecker angeht, vorne. Das heißt, du müsstest dann irgendwie so ein Magic-Mauskabel haben.
Mhm.
Das wird's halt auch nicht, weil dann, wo ist mein spezielles eines Lightning-Kabel? Ich habe schon das spezielle Lightning-Kabel, das schwarze.
Okay.
Ja, das ist ein Lifestyle. Das sind die kleinen Dinge im Leben. Von daher, also das würdest du gar nicht wollen, glaube ich. Also das wäre dann wieder so eine Kompromisssache. Mm. Das ist, glaube ich, besser. Also so ist es halt klar. Obwohl wir uns, als ich noch bei Apple gearbeitet habe, immer einen Spaß daraus gemacht haben, die unterschiedlichsten Lightning-Geräte ineinander zu stecken und dann Leuten Raiders zu schicken. Warum geht das nicht? Also so, ich habe hier die Lightning-Kopfhörer in das Trackpad gesteckt und warum höre ich jetzt nichts, was aus dem Mac kommt? Und dann irgend so eine arme Sau setzt sich dann hin und schreit, ja, also wir haben gar keinen Audio-Chip in dem Trackpad. Also ja, Future Release P3. Oder halt dann auch, warum lädt der Stift die Maus nicht?
Ja, das ist tatsächlich so eine Frage. Lädt dann die Maus?
Da lädt nichts. Da lädt niemanden. Nee, aber der Maus würde ich schon viele Tränen hinterher
machen. Ja, also das stimmt. Der Stift, den habe ich ja, der ist auch so eine Unverschämtheit.
Du hast den alten Stift.
Ja, klar.
Ja, das ist aber auch der Klasse, also der neue Stift, nice.
Glaube ich dir sofort, dass er total geil ist, aber da ich schon den alten Stift nie brauche, werde ich jetzt
nicht. Ja, ich benutze den neuen Stift auch nicht so viel, aber ich musste halt die Rabatte loswerden, als ich daraus bin.
Ach so.
Wie das ist. Wer kennt das?
Wer kennt das nicht? Man hört bei Apple auf und hat noch Guthaben da.
Also von Guthaben kann nicht die Rede sein.
Also noch Rabattmarken offen.
Genau, Rabattmarken. Ich meine, du musst dir das viele Essen, was du da bezahlt hast, durch.
Ah, ja.
Bei Facebook gab es ja auch die Facebook 15, oder?
Ist
das die Waschmaschine?
Das ist die Waschmaschine, ja, die schleudert jetzt gerade, aber ich hoffe, man hört es nicht auf der Aufnahme. Als ich angefangen habe bei Facebook, hießen die noch die Facebook 7, also die 7 Pfund, die man zulegt, wenn man anfängt zu arbeiten, bei aber Google 15 sind, ist wahrscheinlich realistischer.
Bei Google sind es die Google 15.
Bei Google sind es die
Bei Apple sind die Apple 15 die 15 Dollar, die man täglich im Café Max lässt.
Weil es nichts kostenlos
ist. Das ist auch so ein bisschen so, man kennt ja irgendwie so, wer die Euro-Umstellung mitgemacht hat in Deutschland, der kann sich ja
mal. Ist eigentlich noch Bier? Hast du noch
mehr? Ja, steht in der Küche.
Dann hol ich mal Bier. Willst du auch noch eins?
Ja. Also wer die Euro-Umstellung mitgemacht hat in Deutschland, der kennt ja dieses Problem, dass dann irgendwie die ganzen 10 Jahre später die Leute immer kamen und meinten so, 2 Euro? Das hat auch vorher keine 4 Mark gekostet. Ich meine, 4 Mark, das sind ja 8 Mark. Das sind ja 16 Mark. Das hat doch vorher keine 32 Mark gekostet. Ich meine, 64 Mark ausgeben für so ein Shit, das sind 128 Mark. Das sind 256 Mark hier für so ein Brötchen. Das hat doch 512 Mark, das ist doch vollkommen absurd. 1024 Mark. Und so ist es halt auch so ein bisschen, wenn man bei Apple Leute fragt, wegen des Sushis. Also das Sushi ist früher viel günstiger. Also als ich angefangen habe, so, und dann, als, je nachdem, so, wann das dann war, dann hat das Sushi irgendwie noch minus -7 Dollar gekostet oder so. Ja. Und.
Möchtest du das Gösser, also das Alster oder das Radler? Oder?
Radler. Ich finde, es ist mir. Danke. Die ganzen Österreicher um mich herum sind ja immer so ein bisschen darüber pikiert, dass man hier unter, wenn man sagt, ich hätte gerne einen Gösser, dass man dann einen Radler kriegt. Weil das, da gibt es ja noch ein normales Bier dazu, das auch gar nicht so schlecht ist, eigentlich. Ich trinke das eigentlich ganz gerne, wenn ich in Österreich bin.
Ach,
aber das
so,
kriegt man hier halt nirgends.
Ach so, krass.
Und was ich auch immer ganz gerne mache in Österreich, und das ist so, also Energie und carbon-technisch vielleicht nicht das, auch nicht die schlimmste meiner Leidenschaften, aber einfach mal eine Dose Bier trinken.
Und das gibt's da?
Ja, also das 16er Blech, so eine Dose Otterkringer. Das, also so eine stehende.
Und was vermisst, also was ist daran so toll?
Einfach die Ergonomik. Oder die Ergonomie, meine ich. Also einfach so, die Flasche ist halt so starr und irgendwie so schwer. Und
ich vermisse nichts an der Dose.
Also ich habe es leider nicht geschafft, in eine Dose Bier zu trinken, als ich jetzt in den USA war. Es ist einfach. Ich, also auch ästhetisch finde ich einfach, also die Weißblechdose, wie wir sie kennen,
ja,
von, auch von der Form her super. Also es ist einfach so wie eine Stratocaster. Das ist einfach so eine stehende Ästhetik, da kann man nichts mehr dran ändern.
Es gibt so ein fantastisches Video von so einem Engineering-Typen, so ein YouTube-Video, der so ein alter, hello, I'm Bill Hackward and this is a practical engineering. Ich weiß nicht.
Hello, this is Bill Hackward.
So ein älterer, freundlicher Herr mit weißen Haaren, der dann, und der hat ein Video über die perfekte Ergonomie der Getränkedose gemacht.
Mhm. Siehst du?
Und und das ist ja wirklich alles. Das sind ja so die Devices, wo wirklich jeder Hundertstel Cent noch rausoptimiert ist. Klar. Und das, was ich ganz spannend fand, ist in dem Verschluss oben, da ist ein doppelter Hebel drin. Mhm. Das ist nämlich der erste Hebel, der zum einen, man zieht's hoch und dann geht erstmal der Druck raus. Weil wenn der Druck nicht raus wäre, hättest du nie die Kraft, mit diesem Hebel da überhaupt irgendwie das reinzudrücken. Weil man muss es ja im Endeffekt reindrücken in die Dose. Das heißt, zuerst wird der Druck abgelassen und dabei wird dann auch noch dieser Nippel oder was auch immer da ein bisschen rausgezogen und dann hat man den eigentlichen Hebel, der dann den Druck reinmacht. Also das ist schon perfekt, also das ist schon fantastisch.
Und hier so eine braunen Glas, irgendwie 0,5 Liter Flasche, kein Charme. Wirklich gar nichts. Also ich bin offended. So. So eine Bügelflasche, ja, meinetwegen auch doch die kleinen, irgendwie, was ist dieses, ist es Alster? Wie heißt denn das, diese Hamburger Biermarke, die in diesen kleinen Flaschen kommt?
Oh Gott, ja.
Du weißt, was ich meine.
Astra.
Astra, genau, nicht Alster, Astra. Auch noch ganz nett, aber das hier ist einfach so, nicht teilweise, nicht ganz, also so wie wenn ein Kind so eine Flasche malt. Hier oben noch so eine komische Lippe irgendwie ran, damit es nicht irgendwie, nee.
Aber gibt es nicht viel zu viele irgendwie Vorträge über die klassische deutsche Mineralwasserflasche? Ich habe nie einen gesehen, aber die gilt ja auch als so eine Design-Ikone.
Welche ist das, die Spreefel? Die normale?
Na, die
PET-Flasche, oder?
Na, die war ursprünglich mal aus Glas.
Ach so, ja, doch, ich weiß nicht. Nee, also mit dieser Taille.
Mit dieser Taille und diesen geriffelten da. Ja, so eine besonders. Na,
also besser als der Scheiß, aber einfach so eine Dose. Das ist ja auch einfach so ein international Style, das, also so Globalisierung auch im guten Sinne, so wie die Palette und der Schiffscontainer. Noch so ein bisschen so die, bevor uns das alles in den Ruin getrieben hat, noch so ein bisschen diesen.
Damals, als Globalisierung noch geil war.
Ja, im Prinzip. Ich meine, also machen wir uns nichts vor, die Menschheit hat gepiekt irgendwie so 96.
96 schon, so lange her schon, okay.
Also, naja, wann war Lewinsky?
Mit Lewinsky das war Peak Mankind.
Naja, also ich meine, der Kampf gegen die globale Erwärmung war am 11. September verloren. Weil da war dann halt, ab da war Verschwörung so Mainstream, so dieses Ganze.
Irgendwie. Und man hatte keine echten Probleme mehr.
Ja, und dann, damit war auch so Experten-Distrust Mainstream-fähig und dann, das war die Grundstimmung, und auch hier natürlich
Al Gore. Das hieß aber, Obama hätte gewonnen, Osama, Gott, also Bin Laden hätte gewonnen. Dass er quasi den Westen zerstört hätte durch diesen.
Mag sicherlich auch irgendwo sein. Ich meine, wenn man sich den Krim.
Auf jeden Fall interessante Theorie.
Ja. Ich meine, wer hat wirklich den Kalten Krieg gewonnen?
Ja, das ist eine Frage, die sich. Ich habe hier. Hörst du mich die ganze Zeit durchsprechen? Oder weil ich jetzt kurz mal.
Ich glaube.
Weil ich habe jetzt so bestimmte Bewegungen. Ich habe das Gefühl, dass entweder ist dieses Headset, was ich habe, macht langsam Abgang oder.
Beides.
oder das Kabel macht einen Abgang oder das Mikro macht einen Abgang und das Mikro würde mich jetzt am, aber dann
hättest du. Ich mache jetzt erstmal einen kurzen Abgang.
Du machst jetzt erstmal einen kurzen Abgang. Dann kann ich ja in der Zeit noch irgendwas erzählen, was ich vielleicht erzählen wollte.
Willst du was zu deinem neuen Arbeitgeber erzählen? Ist das offiziell? Kann man das erzählen oder ist das alles noch nicht so
spruchig? Ich würde es
langweilig, das sieht die Leute nicht.
Ja,
der Max geht arbeiten.
Ich gehe arbeiten. Vielleicht kann ich auch erzählen, warum eigentlich nicht.
Musst du wissen.
Ich saß im Vorstellungsgespräch drin. Ich bin da, die sitzen in Köln. Mal gucken, ob ich noch den Namen sage. Das überlege ich mir noch, weil ich bin so ein bisschen, ich weiß, dass die Firma damit absolut in Ordnung wäre, aber jetzt irgendwie so nach Facebook bin ich so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, dass es ganz gut, dass es vielleicht gar nicht so schlecht wäre, das ein bisschen getrennt zu halten. Und ich saß da, ich bin da hingefahren zum Vorstellungsgespräch und dann war es nicht ein reines Gespräch, sondern es war auch eine Aufgabe, eine relativ komplexe Aufgabe. Und die hat auch 8 Stunden habe ich daran gesessen insgesamt oder irgendwie sowas. Und am Ende war Teil des Ganzen war halt eine kleine Präsentation, dass man das gemacht hat. Und da saß einer der Geschäftsführer da, weil er mich aus Podcast kennt. Also es war das erste Mal seit langer, langer, langer Zeit, dass ich quasi wieder so auf Podcasts angesprochen worden bin, die ich mache. Und man weiß in solchen Momenten nicht, ist das jetzt geil oder will man das nicht? Das ist so, auf der einen Seite ist es natürlich ganz cool, dass man da so ein bisschen so einen Bekanntheitsvorsprung hat. Und ich meine, wenn die ganzen Podcasts, die ich mache, für total scheiße hätten, dann wäre ich wahrscheinlich schon an dieser Stelle schon lange raus gewesen. Aber andererseits ist es, man hat schon so viel im Laufe seiner Jahre, im Laufe der Jahre gesagt in diesen Podcasts und plötzlich ist quasi so, als ob alles on the table ist, so ein bisschen. Naja, das ist jetzt nur so ein kleines Detail. Darum, vielleicht erzähle ich noch irgendwann nochmal, wie lange hast du hier gebraucht, um deinen letzten Arbeitgeber zu nennen? Das hat auch einige Sendungen gedauert, bis du bereit warst, darüber zu sprechen.
Ja, sehr lange.
Plötzlich,
ich habe da nie gearbeitet.
Du standst schon auf der WWDC-Bühne, bevor du bei uns erzählt hast, dass du bei Apple arbeitest, glaube ich.
Echt?
Wir hatten es nicht mal so exklusiv in irgendeiner Form.
Ja. Habe ich meinen aktuellen Arbeitgeber schon erzählt?
Nee.
Ich arbeite jetzt bei Google.
Ja, du hast es gerade schon so durch die Google 15. Wusste ich gar nicht, erzähl mal.
Ich gehe da hin und setze mich an den Computer, drück Knöpfe und dann bin ich bezahlt.
Oh, super. Und du hoffst noch dieses Jahr rauszufinden, was du eigentlich machst?
Naja, es ist halt, wir sind halt, das Team nennt sich Kernel. Wir sind jetzt hier in Berlin. Und eine höhere Instanz, also quasi weiter oben im Org-Chart, geht es halt darum, Produkte mit AI zu schaffen.
Mit AI?
Mit AI und Machine Learning.
Aber hoffentlich auch mit Blockchain.
Da kann ich keine Versprechungen machen. und ich bin jetzt in einem kleineren Team und bei uns noch nicht ganz raus, wie sich das bei uns gestaltet, aber andere Teams um uns herum haben da schon so ein bisschen eine klarere Produktvision als wir. Aber das ist natürlich auch immer ganz, ganz interessant, wenn man so ein bisschen Gestaltungsfreiraum hat und so. Dementsprechend war ich jetzt auch gerade in den USA, um halt die Leute, die da sind, die Wissenschaftler und die normalen Software-Engineers und die Manager und so weiter und die Designer alle mal kennenzulernen.
Willst du was erzählen, wie es ist, bei Google zu arbeiten?
Ehrlich gesagt, habe ich nicht das Gefühl, dass ich wirklich einen repräsentativen Eindruck habe, weil dadurch, dass mein Team jetzt auch frisch in Berlin ist, also als ich angefangen habe, war ich der Einzige. Mhm. So, da von mir selber kann ich nicht so viel über Google-Kultur lernen.
Sind die anderen eingestellt worden oder kommen die jetzt nach Berlin? Ziehen die da nach Berlin dafür?
Also wir sind auf der Suche nach Leuten, aber wir haben auch Leute, ein Kollege ist vor kurzem aus Israel hergezogen, andere Kollegen sind auch auf dem Weg. Es nimmt langsam so ein bisschen Fahrt auf, aber das war ja auch so ähnlich, als ich für Apple von hier aus gearbeitet habe, dass du halt so diese Firmenkultur nicht so richtig mitkriegst.
Ja.
Und zum Glück war ich halt vorher schon bei Apple in den USA und hatte das quasi schon. Aber ich kann jetzt eigentlich nicht von mir behaupten, das irgendwie so das Gefühl zu haben. Und natürlich gibt es größere Standorte in Europa, also Zürich ist ja riesengroß, London ist auch nicht klein, aber Berlin ist halt für jemanden, der da so, was weiß ich, 2,5 Monate war, 3 Monate.
Ja. Naja, also bei Facebook weiß ich damals, das war, es gab dieses Onboarding, was halt Pflicht war, dass du halt einmal nach Menlo Park rüberfliegst und dann die ersten paar Wochen verbringst du halt in Menlo Park, und ein erklärter Teil dieser Mission, also der Grund dafür, warum du das gemacht haben musst, das war, damit du die Kultur hier mal so ein bisschen mitgekriegt hast und die hoffentlich ein bisschen mit rübernimmst. Und weil das war immer ein Diskussionsthema, dass du diese ganzen Büros rund um die Welt, diese Offices, dass die alle ungefähr die gleiche Kultur und dass die alle so auf eine Sprache sprechen sollen im Großen und Ganzen. Und das scheint ja hier nicht gegeben zu sein schon mal. Das finde ich ja schon mal ganz spannend. Also, dass du ja nicht für ein Onboarding.
Nein, ich bin nach Zürich gefahren. Für 3 Tage.
Ach so, okay. Aber ist ja schon doch deutlich. Also, ich glaube, da waren die Leute so 3-4 Wochen da oder sowas. Das war.
Ja.
Oder hast du das einfach nur rausdiskutiert, dass es nicht.
Nee, also es war so angelegt. Und dann hast du halt so eine Einführungsveranstaltung, die sich halt über die 3 Tage zieht, wo dann auch so eine Projektarbeit stattfindet, die dann halt standortübergreifend auch ist. Also in unserem Team waren dann halt Leute aus anderen Standorten, und die Idee ist halt auch so ein bisschen, dass du halt den ganzen Google-Stack so ein bisschen reinschnuppern kannst. Aber das ist natürlich immer so eine Sache. Also die Skills, die man dann erwirbt, sind ja oftmals oberflächlich natürlich. Also
klar.
Wir haben dann irgendwie so eine Demo-App zusammengeschraubt mit überwiegend Gewalt. Ich fand es eigentlich ganz gut, dass wir.
Mit Gewalt?
Naja, also das war. Also es ging darum, eine relativ einfache Sache zu machen, die jetzt irgendwie niemanden großartig können abverlangen würde. Aber du musst sie halt irgendwie in einen neuen Stack machen, der jetzt auch nicht gerade einfach ist. Sondern der ist dafür da, dass du irgendwie einfach mal schnell so eine HTML-Datei zusammenklickst. Der ist dafür da, dass du halt irgendwie eine Milliarde Nutzer irgendwie.
Also musstest ein Hello World auf Google-Infrastruktur
so ein bisschen
schießen.
Und dann waren halt.
Das meintest du mit Gewalt.
Auch einfach so, okay, morgen ist Abgabe und wir machen das jetzt.
Ach so.
Also, und ich fand es halt ganz gut, dass man das quasi macht, nachdem man den Job bekommen hat.
Ja.
Weil wir haben dann RPC-Calls, die quasi aus der Templating-Sprache heraus blocken. Also, wenn du das im Browser aufgemacht hast, siehst du halt, wie der Browser alles ändern kann. Und dann kommt da halt der Punkt, wo dann die Daten braucht, die hinter dem RPC-Call hängen, und dann hängt halt dein Browser, weil.
Ach so, okay. Das Socket, ach so, habt ihr es gebaut, okay.
Genau, weil das Socket blockiert und so, wie man das irgendwie baut. Aber ich habe es halt nicht anders hinbekommen, weil keine Ahnung, wie das alles funktioniert.
Aber es wird ja auch nie wieder jemand anfassen. Also, es ist ja
das
ist
weggeschmissen. Ist dann absolut, absolut für die Tonne
geschrieben. Oder ist das jetzt auf der Google-Startseite so?
Genau, ich sehe schon, was für nicht bei Google.com. Das ist ja auch. Man kennt das ja, wenn man jetzt irgendwie. Wenn du jetzt dich das erste Mal in eine Android-App setzen würdest oder so, oder
an
irgendwie eine Visual Basic-App, würdest du ja, benutze einfach das, und dann ist es README, und dann steht, du brauchst natürlich erstmal das, und dann shavest du da dein Jack, rasierst dein Jack vor dich her. Und das ist ja auch alles schön und gut, aber wenn du halt irgendwie eine Abgabe hast und eigentlich was anderes machen willst, weil es ja nicht mal mit deinem Produktbereich wirklich zusammenhängt, dann ist es immer nur so ein bisschen, gibt man sich halt nur bedingt Mühe, so.
Ja, klar.
Aber es ist natürlich schon interessant, da mal reinzuschauen. Und das war irgendwie in einem Projekt, war irgendwie C++, Java und noch irgendwie so 3 interne Google-Templating-Sprachen, und hast du nicht gesehen.
Ich weiß nicht,
System also, und so weiter und so
fort. Wovon ich damals bei Facebook sehr früh, sehr, sehr, sehr schnell sehr beeindruckt war, und ich glaube, da tickt Google, ich kann mir vorstellen, dass Google da das Vorbild für ist, ist halt die, was ich da immer, ich kann es aus vielen Firmen, dass irgendwelche Sachen nicht funktionieren, weil sie halt irgendwie, was weiß ich, jede Firma hat irgendwo ein Wiki rumliegen, und bei den meisten Firmen ist es in einem desolaten Zustand, weil es halt niemand mehr gepflegt hat, und weil es halt total veraltet ist und die Dinge sind kaputt, weil sich niemand mehr drum gekümmert hat. Bei Facebook war es tendenziell so, dass die Dinge kaputt waren, weil jemand gerade aktiv dran sitzt und sie darum kaputt sind. Also aber was immer den Vorteil hat, dass da ein gewisser Fortschritt drin zu sehen ist.
Ja.
Und das würde ich jetzt bei Google mal davon ausgehen, dass das auch so ist. Also dass die Dinge nicht irgendwie in einem desolaten Zustand sind, weil sich niemand drum kümmert, sondern weil sich jemand drum kümmert.
Nee, und ich glaube, was Google auch ganz gut hinkriegt, ist so das Dogfooding.
Mhm.
Also bei Apple war es ja zum Beispiel so, dass wir nicht in dem Maße iMessage zum Beispiel verwandt haben, wie man sich das vielleicht naiv vorstellen würde.
wie man es hoffen würde.
Wie man,
wobei auf der anderen Seite würde es mir ein bisschen Angst machen, wenn ich wüsste, dass interne Roadmaps auf iMessage durchdiskutiert werden.
Ja, aber wenn 4 Leute in einem Team über iMessage kommunizieren, kann man sich vorstellen, dass es funktioniert. Ob 100 Leute in einer Suborganisation über iMessage effizient kommunizieren können, sei dahingestellt. Ob das überhaupt geht, ist eine andere Frage. Also ich meine, geht es mit Slack oder geht es mit Mattermost und wie sie alle heißen?
Was? Meta was?
Das ist ein Slack-Clone, so ein Postgres. Das weiß ich nicht. Microsoft hat jetzt auch so ein Slack-Ding irgendwie im Angebot. Wie heißt denn das? Naja, also das
Team irgendwas.
Ja, genau.
Das war, ich habe dann irgendwie auf Hacker News war da mal ein Artikel drüber ganz oben und der war vernichtend.
Ja, am Ende ist es halt auch egal, weil es ist halt nicht, also die Person, die das scheiße findet, ist nicht die Person, die das entscheidet.
Genau, und genau darum ging auch dieser Artikel. Dieses Team ist, dieses Slack-Clone von Microsoft ist halt perfekt dafür gemacht, um auf jedes Org, also so auf jede Checkbox irgendwie zu füllen,
ja.
Aber darüber hinaus halt gar nichts zu machen.
Das ist auch so eine Sache, über die habe ich neulich nachgedacht. Also man kann ja, wenn man jetzt irgendwie, ich habe jetzt auch ein paar alte Kollegen getroffen und so, und das ist natürlich immer einfach mit Leuten, die in irgendeiner großen Organisation stecken oder auch in einer kleinen Organisation zu reden und zu sagen, ja, das ist scheiße und das sollten die mal anders machen. Mhm. Oder auch Freunde bei anderen irgendwie großen Tech-Firmen. Ja, da hat man ja immer eine Meinung dazu.
Ja.
Aber es ist ja durchaus denkbar, dass die Firma als Ganzes in einem globalen Optimum ist und du hast einfach einen Scheißjob. Und Teil davon, dass die Firma als Ganzes so gut funktioniert, wie sie funktionieren kann, ist halt, dass du einen Scheißjob hast und Pech gehabt. Und natürlich kann man sich dann hinterher sagen, ja, aber ich hätte lieber einen geilen Job, aber es dann quasi zu beweisen, dass es wirklich für das Gesamte besser ist, ist ja nicht machbar. Und natürlich, in der Praxis ist es natürlich so, dass du natürlich, selbst wenn du wüsstest, dass das, was das Optimum wäre, das Globale, deine Firma da nicht unbedingt hin organisieren kannst, weil du hast halt Fahrtabhängigkeit und so weiter und so fort.
Ja, das stimmt schon. Aber es gibt, also was ich festgestellt habe.
Also ich weiß nicht, ob 200 Leute effizient kommunizieren können.
Klar, ja, okay, das stimmt. Aber es ist, ich habe jetzt zwischendurch nochmal einen kurzen Ausflug in eine andere Firma gehabt, wo ich nur relativ kurz war, weil es halt offensichtlich nicht funktioniert hat. Ansonsten wäre ich da jetzt immer noch. Und da waren so ein paar Sachen, die mich da sehr gestört haben. Es gab wahnsinnig viele Sachen. Also ich sollte mir mal Swift UI angucken. Mhm. Dafür brauchte ich halt einen Rechner mit Catalina drauf. Aber es war nicht möglich, einen Rechner mit Catalina drauf zu kriegen. Aber mein Job ist jetzt rauszukriegen, wie Swift UI funktioniert.
Hattest du keine Kreditkarte bei diesem Arbeitgeber?
Und ich hatte keine Kreditkarte, die so weit durchreicht. Und das war halt einfach, das ging halt. Und dann war ich halt so, naja, kann ich dann ein SSD-Laufwerk haben, mit dem ich meinen Rechner booten kann, damit ich das nutzen kann? Nee. Kann ich meinen privaten Rechner mitbringen, auf den ich Catalina drauf? Nee. Also es gab einfach keine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Und es waren so ein paar andere, also was weiß ich, was so eine Sache war, Telefone, wir hatten Firmen-iPhones, die durften nicht ins interne WLAN rein. Das heißt, man konnte nicht mal auf einem dieser Apple TVs mal Screensharing einschalten und zeigen, was man so gemacht hat auf einem großen Fernseher. Und das war halt einfach, und das konnte ja auch niemand sagen. Also der Grund, warum du nichts daran ändern kannst, ist, also es ist ja durchaus, man könnte ja durchaus irgendwo hingehen und könnte sagen, du, das ist jetzt gerade nicht das Optimum,
ja.
Mach das mal besser. Aber es gibt halt, niemand weiß, wer diese Entscheidung jemals getroffen hat. Ja. Und darum gibt es auch niemanden, zu dem du gehen kannst. Und darum, weil jeder sagt, ja, ist halt so.
Ja, einfach das HDMI-Dongle kaufen und gut ist.
Ja, weil er hat es so gemacht, dass man dann halt sein Telefon an sein MacBook über Lightning angeschlossen
oder
hat
so.
Und dann halt eine Screen-Recording. Und für mich ist immer so ein Indikator, wie gut eine Firma ist, wie viele solcher unnötigen Barrieren man jeden Tag in den Weg gelegt kriegt. Also dass die existieren und dass die auch sich nicht beliebig vermeiden lassen, das ist ja alles gar keine Frage. Aber ich finde das immer wie viele davon gibt es? Und so dieses, wie misst man Codequalität nach der Menge, so dieses XKCD kennst du ja garantiert, so dieses nach der Menge der What the Fucks, die man so rausgibt. Und wie misst man die Qualität einer Firma, ist für mich so ein wesentlicher Teil, also, oder das ist auf der untersten Ebene. Wenn das schon mal nicht hinhaut, dann.
Ich messe die Qualität einer Firma in I don't give a fucks, aber.
Das ist die Alternative dazu, die man hat. Und das will ich ja eigentlich nicht, sondern ich hätte ja eigentlich gerne eine Firma, in der ich die Ziele, die ich habe, erreichen kann und oder eben die Ziele, die mir die Firma sagt, dass ich die gefälligst zu haben habe, dass ich die wenigstens erreichen kann. Und es gibt unfassbar viele Firmen, bei denen das einfach überhaupt nicht möglich ist.
Es gibt auch einfach unfassbar viele Firmen. Also die ganzen Leute da draußen, also die meisten gehen ja arbeiten.
Ja, aber
die machen alle irgendwas.
Aber viele davon irgendwelche Dinge machen, die sie nur machen,
Das sind die effizienten Ergebnisse, die der Markt produziert, die wir da draußen sehen, den ganzen langen Tag. Das ist alles der freie Markt. Der macht es richtig. Das merkt man nicht, aber das besser geht's nicht.
This is
what peak performance looked like. Okay. You may not like it.
Also wenn das peak performance ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Das ist, also
ja, wissen wir auch nicht.
Wir wissen nicht weiter, das ist tatsächlich. Na, aber ich muss sagen, bei Facebook hatte ich relativ wenig von diesen. Also dafür, wenn man bedenkt, wie groß die Organisation ist und sowas.
Ja gut, aber Facebook ist natürlich auch groß genug, dass sie halt ein Team haben können von Leuten, die sich nur um die Kreide in den Meetingräumen kümmern oder so.
Ja, aber wenigstens hat man die.
Ja, eben, aber das muss ja auch man, das ist ja auch ein Luxus, den man, also du hast ja quasi ein Team machen, das nur dafür da ist, dass es rund läuft. Und das kannst du vielleicht nicht, wenn du nur 200 Leute hast.
Aber das haben auch, ich wette, die Telekom hat das nicht.
Natürlich hat die Telekom das nicht. Aber
obwohl sie die Leute dafür,
die genau, aber die, Leute. Die Telekom könnte das haben, aber irgendwie eine 200-Mann-Firma kann es vielleicht nicht haben.
Das ist halt auch wiederum, was ich jetzt bei Facebook ganz angenehm fand. Ja, eine 200-Mann-Firma, also viele Firmen, viele Großkonzerne haben halt, sie bringen die ganze Bürokratie eines Großkonzerns mit, aber sie bieten nicht wirklich was dafür, außer Beständigkeit. Das ist ja eine Realität.
Selbst Beständigkeit ist ja nicht in Stein gemeißelt. Ne?
Ja, also ich habe jetzt, bei jemandem mit einem großen Konzern jetzt mich unterhalten, der mir gesagt hat, naja, ich überlege gerade den Job zu wechseln, darum warte ich jetzt mal auf den nächsten Konzernumbau, dann werden sie mir schon eine große Abfindung zahlen, damit ich gehe. Wer wäre so blöd, von alleine zu kündigen? Was ich echt so, okay. Spannende Perspektive.
Wenn wir aufgelegt haben, muss man mal sehen, welcher Konzern das ist.
Und wo ich dann auch so dachte, so, das heißt, die müssen auch alle paar Jahre ihren Konzern umbauen, um die Leute loszuwerden, die eigentlich schon innerlich vor 3-4 Jahren gekündigt haben und nur noch darauf warten, beim nächsten Konzernumbau die Abfindung mitzubekommen.
Ich habe mich mit einem Freund unterhalten, der bei einer großen Tech-Firma arbeitet. Der meinte, er wurde in den letzten anderthalb Jahren, die er da arbeitet, alle 6 Monate umgebaut quasi, reorged oder wer auch immer. Und ich meine so, Und dann meine ich, das ist aber eine Verbesserung, weil vorher waren es alle 3 Monate bei der anderen Riesentech-Firma.
Ja, das ist, und es gibt sehr, sehr viele von diesen Firmen, eigentlich hast du nichts davon, außer mehr Bürokratie, mehr Sachen, an denen dir irgendjemand sagt, da darf man nicht sagen, darf man nicht machen, wir wissen auch nicht warum. Und das ist ein Gefühl, was ich bei Facebook nur sehr, sehr selten hatte, aber eben dieses, hey, du hast hier die Infrastruktur, um halt auf 40.000 Servern auszurollen, du hast hier ein super geil funktionierendes Code-Repository mit Diffing Tools, mit AI hinter, die deine Static Analyse macht und so weiter und so fort. Das sind halt die Sachen, die plötzlich alle funktionieren und da sind. Und dann hast du halt bei vielen Firmen, und darum arbeite ich auch tendenziell eher in kleineren Firmen, wo ich dann halt, naja, okay, da muss man halt auch mal mehr selber machen, aber immerhin.
Willst du nochmal zurück zu Facebook?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe mich da, also es ist so dieses, wir sind letztes Jahr aus Kalifornien wiedergekommen und das war nicht meine Wahl. Das war halt, weil aus Familie, also der Hintergrund war der, Diana hat, also wir hatten irgendwann, als wir da rübergegangen sind, haben wir halt ausgemacht, so wenn einer von uns beiden die Hand hebt und sagt, wir haben keinen Bock mehr hier drauf, dann gehen wir halt wieder zurück. Und Diana hat schon eine ganze Weile gesagt, dass er eigentlich gerne zurückkommen würde und darum haben wir es dann auch irgendwann gemacht. Und wie das dann so ist, in dem Moment, in dem man dann tatsächlich geht, hatte sie auch gerade einen Job gefunden und war auch so ein bisschen so, warum gehen wir jetzt eigentlich? Aber dann sind halt alle Wheels in Motion. Und da wollte ich nicht zurück. Und ich hatte hier erstmal ziemlich massive Probleme, wieder reinzukommen. Also extrem in diese ganze Firmenkultur.
Auf einmal ist man in 20 Minuten auf der Arbeit. Hm? Was macht man da? Man hat sich so viele Podcasts abonniert.
Das ist tatsächlich so, mit einem Fahrrad zur Arbeit fahren zu können, das war echt ein Perk hier in Berlin. Und nicht mehr in diesem Bus ewig lange rumsitzen zu müssen und solche Sachen.
Oh, der Bus, ey, Alter. Ich bin jetzt 3 Tage Bus gefahren, das reicht auch wieder.
Ja. Okay. Also den vermisse ich nicht, den Bus. Ich vermisse aber das Wetter und ich vermisse die Leute. Aber irgendwie ist auch gut, diese Bubble auch geplatzt zu haben, muss ich auch sagen. Also das ist, ich habe sehr gemocht, da zu leben, aber es ist auch irgendwie, also ich glaube, dass Berlin auf seine Art dann wieder eine andere Bubble ist.
Ja.
Und hier dieses Leben im Prenzlauer Berg und sowas, das sowieso nochmal, aber immerhin bin ich mir der Tatsache bewusst, dass es alles Bubbles sind, die jederzeit platzen können. Und insofern, aber so vom rein, ich glaube, ich hatte auch Glück mit den Teams, also zumindest mit dem Team, bei dem ich am längsten gearbeitet habe bei Facebook. Also ich glaube nicht, dass ich bei jedem Team bei Facebook super glücklich wäre. Und sie haben mir ja durchaus die Möglichkeit angeboten, auch von Berlin für sie zu arbeiten, aber das wäre halt bei einem Team gewesen, wo ich glaube, nicht so glücklich geworden zu sein. Das ist der Grund, warum ich im Endeffekt Nein gesagt habe. Aber das ist schon, aber so rein von der Freiheit her, was man machen kann und von der Zeit, die ich hatte, um mich in irgendein Thema reinzuarbeiten und wirklich gut darin zu werden und das Gefühl zu haben, etwas zu machen, was qualitativ hochwertig ist und mich persönlich dabei doch weiterbringt, das hatte ich so vorher nicht. Und das ist hier, also ich glaube jetzt bei meinem aktuellen Arbeitgeber wird das auch möglich sein, aber natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Klar. Also ich meine, bei Facebook habe ich halt LLDB Quellcode gelesen und habe halt wirklich, wirklich tiefes Wissen über LLDB und Debugger gekriegt, es gibt nicht so viele Firmen auf der Welt, wo das gebraucht wird überhaupt. Und das ist logisch. Wenn du halt eine kleine Organisation bist, dann hast du nicht den Bedarf daran, dann gibt es das einfach nicht. Und das ist ja auch absolut legitim. Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht.
Klar.
Und ich meine, das, was du jetzt gerade machst, so, du wirst halt auch nie wieder an UIKit arbeiten. Und das ist auf der einen Seite natürlich total scheiße, aber auf der anderen Seite, aber ist das nicht schon cool, und irgendwie zu arbeiten, also so, als ich bei Instagram war, so irgendwelche Leute, du gehst in ein Restaurant und siehst am Nachbartisch irgendwelche Leute, anstatt mit ihren Partnern zu sprechen, benutzen gerade meine Funktion in der App.
Hier ist ein Fun Fact. Bevor ich bei Apple angefangen habe, habe ich ja so ein bisschen Open Source gemacht.
Ja. Yeah.
Und eine der Libraries, an denen ich gearbeitet habe, ist Mantle. Und Mantle ist Teil von Scroll. Also ist eine Dependency von Scroll. Scroll ist eine Dependency von Electron.
Und oh Gott, das hat allem mitgebaut.
Also ich habe da nichts wirklich, ist auch eine veraltete Version von Mantle, wo ich glaube ich erst so 2 Patches drin hatte oder so.
Okay.
Das letzte Mal, als ich geguckt habe. Aber ich habe neulich so eine random Electro-App aufgemacht, einfach mal um zu gucken.
Und das da?
Ja, das ist, da läuft mein Code irgendwo da drin.
Okay.
Also wenn einem das irgendwie, klar, das ist irgendwie lustig, aber am Ende ist es halt, ja, also das ist halt einfach ein Teil von der Systematik. Also du kannst ja auch, ich kann ja auch einen Patch, wenn ich vor 20 Jahren einen Patch irgendwie so ein Semikolon verrückt habe im Linux-Kernel, dann bin ich ja auch auf 90% LS-Servern jetzt deployed.
Auf deine Empfehlung hin habe ich mir diesen Vortrag von diesem SQLite-Typen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe,
angeguckt. Hip heißt er irgendwie, Dr. Hip.
Und das ist also,
davor steht er mit seinem Namen und so.
Und
Richard Hipp, glaube ich.
Und das kann man, den kann man sich sehr gut angucken. Der ist sehr, sehr gut, dieser Vortrag und so. Also definitiv diese Empfehlung.
Michael Hipp oder Richard Hipp?
Und wenn man wirklich will, dass auf jedem Device dein Code läuft, dann schaff es irgendwie einen Pull-Request zu SQLite angenommen zu bekommen.
Irgendwann war ich mal auf so einem Abendessen oder so und habe mich mit so einer Frau unterhalten, die meinte, ihr Ehemann macht auch irgendwas mit Computern, und da habe ich irgendwie rausbekommen, dass er irgendwie VirtualBox gegründet hat oder so ein Scheiß.
Okay.
Das sind so Sachen, die eher im Silicon Valley passieren als in Berlin.
Nee, das war in Berlin.
Ach so.
Aber einmal habe ich mich auch mit so einem Typen unterhalten über Apple APIs irgendwie und dann, ich glaube, da hatten wir gerade so ein Job-Interview gehabt oder so bei meinem damaligen Arbeitgeber und dann meinte ich so, naja, dann hatten wir so einen Kandidaten und der hat dann irgendwie so die I.O. irgendwie Blocking gemacht auf dem Main-Thread und das ist ja immer keine gute Idee, weil wenn die I.O. dann langsam ist, dann wird eine App abgeschossen. Und die andere Person meinte dann so, ja, das ist total dumm von Apple, dass man überhaupt das machen kann und so, das ist ja voll die Footgun und so. Es muss halt asynchronous by default sein. So
Footgun habe ich noch nie gehört.
Es ist so ein stehender Apple-Begriff.
Okay.
Also es ist
passiert euch öfter mal.
Eine Footgun ist so ein stehender Begriff.
Es ist aber auch sofort klar, was es ist.
Es ist auch ganz lustig, wenn man so zwischen den Firmen wechselt, ist zu sehen, was quasi...
Was schon da ist.
Was firmenspezifisch und was irgendwie so industriespezifisch ist, das kann man ja erst sehen, wenn man bei mehreren Leuten war. Bei Apple gibt es auch ganz wichtige Abkürzung, also POR ist der Plan on Record, was man quasi sagt, was man macht, was nicht unbedingt das ist, was man macht.
Okay.
Es gibt auch ganz wichtig, wenn der POR nicht das ist, was man sich erhofft hat, dann ist der Customer SOL, shit out of luck, ganz wichtig.
Okay,
Man ist DRI, Designated Responsible Individual, glaube ich.
Das ist sozusagen, du kriegst den Anruf, wenn es zu
ist. Genau, du bist verantwortlich. Und der schönste Euphemismus ist, dass wenn man irgendwie bei Apple Mist baut, dann wird man promoted to customer.
Das heißt gefeuert?
Ja.
Okay.
Genau. Aber wo waren wir eigentlich? Davor waren wir Apple UIKit.
APIs, du weißt irgendwas über APIs, wurde mit irgendeinem Typen.
Achso, genau. Und der dann so, nee, das muss asynchron sein, per Default, sonst geht's nicht. Und der hatte ja ganz starke Ansicht und das war dann halt der Typ, der Node gemacht hat, Ryan Dahl.
Ah, okay.
Das hab ich dann erst hinterher gemerkt.
Ja, okay, das kriegst du dann demnächst
nicht raus. Ja, also ich bin ja auch nicht so, Dr. Richard Hipp ist eigentlich der, ist übrigens der SQLite-Typ oder SQ.
Und ich habe
SQLite, je nachdem, wo man herkommt. Ich finde ja SQL zu sagen nicht geil. Also das ist so ein Americanism, den ich mir dezidiert nicht angewöhne. Ich bleib mal der SQLite.
Ich spreche es alles selten genug aus, dass I couldn't care. Aber dieser Vortrag hat definitiv Bock drauf gemacht, mal was mit SQLite zu machen. Und
also es gibt nur wenige Technologien, mit denen ich halt wirklich gerne arbeite. Also ich arbeite leider nicht so viel mit SQLite, wie ich gerne würde.
Ja.
Aber so, also auch Sachen, die jetzt, also natürlich ist nichts perfekt so, aber Git ist auch zum Beispiel so eine Sache. Ich finde, Git ist ein super Design. Die UI ist fürchterlich, aber die UI von irgendwie einem Klavier ist auch irgendwie gewöhnungsbedürftig, who cares. Ist halt so, SQLite, Co-Animation finde ich auch gut.
Ja.
Daraus kann man leider kein Produkt stecken. Aber was ich überlegt hatte zu schreiben heute, und dann war ich doch zu faul und habe lieber Apple Arcade gespielt. Es gibt ja Regular Expressions, nicht wahr? Kennt man ja. Jetzt hat man zwei Probleme. Und Regular Expressions basieren ja auf Text. Ich war, also Regular Expressions ist zu sagen, ich habe hier irgendwie so einen riesigen Korpus von irgendwie Worten und ich suche jetzt, wenn ich zum Beispiel irgendwie Scrabble spielen will oder so ein Bilderrätsel lösen oder so oder sonst sowas, ich suche jetzt ein Wort, das mit O anfängt und dann kommt entweder ein B oder ein P und dann drei Buchstaben und dann kommt ein S oder so. Und das ist ja so ein einfacher Fall, oder du kannst sagen, eine positive Anzahl von diesen Zeichenketten gefolgt von dem und dem und von dem und dem. Aber das sind ja quasi zwei Sachen auf einmal. Also zum einen sagst du, du hast hier eine Sequenz von Dingen mit irgendwie Matchern. Also in der Regel ist es ja Gleichheit von irgendwelchen Charakteren, aber es gibt ja auch diese Klassen, irgendwie so Alpha-Namen und so weiter und so fort. Oder du machst deine eigene Gruppe auf. Und Kardinalitäten. Aber das kann man ja theoretisch entkoppeln. Also ich könnte mir ja vorstellen, ich habe eine Sequenz von Log-Statements, die strukturierte Daten sind, wo ich trotzdem sagen kann, ich möchte irgendwie zwei Errors und dann möchte ich drei Warnings und dann möchte ich eine beliebige und quasi eine Engine zu schreiben, wo man Regular Expressions machen kann.
Generisch.
Auf etwas, das nicht Zeichenketten ab. Und Regular ist interessant, weil Regular Expressions vermischen ja auch Zeilen mit allgemein, also Zeilen haben ja so einen Sonderstatus. Also du hast ja so Bücher, ja, ja, die Zeilenanfang bedeuten und das macht
Zeilenanfang ja, bedeuten können.
Genau, und dann, genau. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist ja, dass Regular Expressions, wie man sie aus Grep und so weiter kennt, auch implizit annehmen, dass da einfach eine Listendatenstruktur, ein Stream halt existiert. Aber es muss ja auch nicht der Fall sein. Also die Relationship zwischen zwei, wenn ich jetzt A, B eingebe, ist ja angenommen, A, jetzt kommt A und dann kommt B.
Ach so, du meinst.
Aber es könnte ja auch ein Baum sein. Also ich könnte ja
ach so,
sagen,
ja, ja, okay, ja, ja.
A
ja, ja,
und ja, okay, ein beliebiges Kind ja, ist B oder das erste Kind okay, ist B okay, oder okay, das rechteste okay, Kind okay, ist B. Okay. Genau. Und dann die Frage, wie weit kann man, also Baum lässt es noch relativ einfach zu machen. Da gibt es auch irgendwie, habe ich dann mal geguckt, es gibt irgendwie Tree-Gags oder so ein Scheiß von Stanford, irgendwie so eine Library.
Ich wollte mal, ich hätte gerne so eine Bibliothek, mit der ich Swift-Code abfragen kann. Und zwar, also es gibt ja Swift-Linter. Mhm. Und die sind alle scheiße.
Aber
und
geht es nicht mit SourceKit nicht so ein bisschen?
Nee, mit SourceKit müsste dafür irgendwo eine API drin haben. So tief bin ich nicht rein. Ich habe auch, ob dieses Swift Est dafür getaugt, aber ich glaube eher nicht.
Kommt drauf an, was du machen willst.
Was ich gerne machen würde, ist halt, ich würde gerne Lokalisierung darüber bauen, dass ich einfach irgendwo ein Enum definiere und der hat halt verschiedene Cases und jeder dieser Cases ist ein potenzieller String. Und sobald der Enum das Protokoll localizable implementiert, wird halt, lasse ich einen Generator drüber laufen, der halt guckt, gibt mir alle Enums und alle Cases zurück von allem, was localizable implementiert und generiere darüber halt einen String-File. Ja. Weil ich finde, alle diese Lösungen, die es da draußen gibt, sowas zu generieren automatisch, die dann meistens darauf basieren, dass man irgendwo eine gigantische Datei hat, die im Wesentlichen constant.swift heißt, was ich schon mal ein ziemliches Anti-Pattern finde, und dann halt, oder du musst halt deine Strings-Files nach wie vor manuell pflegen, was halt auch ein furchtbar schmerzhafter Prozess ist, weil die ja nicht mehr rauskriegen können, wenn ein Key doppelt vergeben ist oder sowas. Und ich fände es halt schön, wenn diese ganzen Enums nah an der Stelle sind, also wenn ich sie direkt im View-Controller oder wo auch immer definieren könnte, wo ich sie nachher tatsächlich auch einsetze. Und dann halt einfach da so ein Enum definieren und dann läuft mir irgendein Skript drüber und generiert dann daraus eine Strings-File.
Das sollte mit der bestehenden Infrastruktur eigentlich gehen.
Mit SourceKit sollte das gehen?
Ich hoffe mal. Also vielleicht muss es selber bauen und irgendwie ein bisschen, aber eigentlich sollte das gehen.
Ja, es
muss ja wirklich nur über den RST laufen an der Stelle und dann hier irgendwie mitzählen, wie viele Enums du hast.
Naja, es ist nicht ganz so trivial, weil du könntest ja zum Beispiel auch so Sachen machen, du könntest ja das auch in einer Extension implementieren. Also du hast halt schon bestehenden Enum und
du kannst aber keine Cases hinzufügen in einer Extension.
Nee, das musst du ja auch gar nicht, sondern was du halt machst, ist einfach, du hast zum Beispiel Error Cases und willst, und die sind halt String Convertible, weil du die halt ausgeben kannst und die willst du jetzt localizable machen, also sagst du irgendwann Error Case, bla bla bla, also Extension und jetzt ist er localizable. Und
ach so, meinst du, ja. Ja.
Und
da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, aber ich bin überrascht. Also es kann sein, dass es nicht so, also gehen wird es auf alle Fälle schon, weil ich meine so Sachen wie Jazzy und so, die machen ja schon
Jazzy?
Das ist dieser Source Documentation.
Ah, okay.
Also die machen alle schon so Sachen, die in die Richtung abzielen. Ob das jetzt super luxuriös ist oder ob du noch sowas wie SourceKitten verwenden musst, da bin ich so ein bisschen so.
Solange ich was finde, was es
so ein bisschen raus, was
mich
aber
davon
sollte
abhält, den Code selber parsen zu müssen. Also das ist, darüber soll es, also in irgendein Language-Server müsste eigentlich dafür was haben, wo er dir sagen kann, also es muss ja möglich sein, dass ich auf ein Protokoll-Command klicke und dann zeigt er mir, gib mir meine Liste aller Implementierungen oder aller Klassen, die das, aller Types, die das implementieren, zurück oder sowas. Insofern sollte das schon funktionieren, aber ich habe es dann probiert, zuerst auch auf der, quasi irgendwie über eine, das hast du mit Objective-C hast du halt sowas wunderbar zur Laufzeit rausgekriegt. Da konntest du es im Debugger machen. Da könntest du halt die App einfach launchen, Debugger-Connection aufmachen, gib mir alles zurück, was das implementiert und oder halt, wäre wahrscheinlich nicht ganz so trivial, aber
relativ. Ja, du läufst über alle Klassen.
Oder? Du läufst einfach über alle Klassen rüber und guckst, ob sie es implementieren und dann hast du.
Habe ich das denn neulich gemacht? Irgendwo bin ich neulich über alle Klassen gelaufen. Ich weiß schon gar nicht mehr. Geht, kann man machen. Macht Spaß.
Ja, das ist sowas, wo ich jetzt. Swift ist halt einfach. Oder könntest du es halt im schlimmsten Fall über ein Initialize machen in Objective-C.
Ach so, ja.
Also halt, wenn die, oder das.
Nee, du weißt halt nicht, also du, bei Objective-C kann halt immer noch, zur Laufzeit jemand irgendwie so eine Klasse, irgendwie so ein Core-Data-Unsinn machen, aber ja.
Ja, okay, klar. Also ja, irgendjemand kommt immer noch nach dir und kann immer noch mehr Scheiße bauen, als du gebaut hast. Klar, das ist ja auch der Grund, warum Objective-C dann auf Dauer dann doch jetzt die kürzeren gezogen hat, aber.
Naja, also jetzt, ich meine, die Diskussion hatten wir ja schon ein paar Mal. Wir kennen ja auch die Standpunkte unserer Freunde zum Thema Objective-C und so weiter und so fort, aber. Also ich habe jetzt schon eine Weile keinen Swift-Code mehr geschrieben, so richtig.
Okay.
Für mich ist es jetzt auch nicht so.
Ich schreibe nur noch Swift im Augenblick gerade. Es ist, und ich habe mir jetzt mal, als ich noch Zeit hatte, bevor ich den Job angefangen habe, weil ich habe jetzt so, ich fand jetzt Swift UI, fand ich jetzt erstmal von hey, endlich passiert mal wieder was in einer Richtung, die ich auch potenziell okay finde. Ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass Swift UI jetzt so einen bizarr unfertigen, also ich würde sagen, der Zustand, den man hat, ist zumindest so die Xcode-Integration und sowas, ist bestenfalls prototypisch.
Bist du auf Catalina oder?
Ich bin auf Catalina, ja. Und ich habe jetzt gerade ein Projekt aufgemacht, was Swift UI nutzen soll, und das ist mal gucken. Und allein, wie lange es gedauert hat, diesen Preview einmal durchzukompilieren, das war unfassbar. Also ich habe jetzt hier irgendwie so ein relativ dickes MacBook Pro, und das ist weit davon entfernt, irgendwie gut zu sein. Und daraufhin habe ich mich beschlossen, jetzt vielleicht doch mal mit dem Produkt auseinanderzusetzen, was Swift UI ja doch auf eine gewisse Art kopiert, nämlich React Native, und habe mal so irgendwie so einen React Native Kurs gemacht, so einfach auf YouTube. Der hat irgendwie, ich weiß nicht, 6 Stunden gedauert oder sowas. Und ich fand's, ich habe das auf einem MacBook Air gemacht. Und es hat was unfassbar Befreiendes. Also ich habe das komplett in TypeScript gebaut. Und ich mag TypeScript als Sprache. Ist irgendwie so, jetzt nichts dramatisch Geiles, aber ist halt, die Tools sind gut, es ist auch schnell, es ist einfach so im Gegensatz zu eben Swift UI, wo du dann halt type und dann siehst du erstmal alle CPUs hochgehen und dann wartest du 5 Sekunden bis oder 10 Sekunden, bis irgendwas passiert und so. Und dann habe auch nicht dieses pure React Native genommen, sondern es gibt da dieses, kennst du Expo? Also kennst du dich in diesem ganzen Ökosystem ein bisschen aus? Expo ist eine App, die lädst du dir runter und dann startest du den Expo-Server auf deinem Rechner und dann fotografierst du den QR-Code ab und dann läuft die App auf deinem Telefon. Also brauchst das Telefon nicht mal anzustecken, um halt so. Das führt natürlich dazu, dass du nicht irgendwelche Custom-Extensions und sowas nutzen kannst, aber für die meisten Apps reicht das total aus. Und dann fährst du halt noch einen Android-Emulator hoch und einen iOS-Simulator, dann hast du die beide parallel auf dem Bildschirm und machst da deinen VS Code, und jedes Mal, wenn du Apfel S drückst, aktualisieren sich beide Views. Es läuft. Ich habe es einmal spaßeshalber gemacht, dass ich mir bei DigitalOcean irgendwie eine VM hochgefahren habe und da das ganze Zeug draufgepackt habe und dann halt mit meinem Visual Code Remote mich da Visual Studio VS Code Remote in diese VM reingehängt habe und da das Ganze habe laufen lassen. Es hat genauso gut funktioniert, also dass man es auch wirklich, man könnte es auch wirklich auf schwachbrüstigen Maschinen einfach irgendwo in der Cloud irgendwo einen Server laufen lassen, wo dann das ganze Zeug laufen. Das hat genauso perfekt funktioniert. Aber es war gar nicht nötig, weil mein MacBook Air plötzlich wieder ein ausreichender Rechner war für Software-Development. Was ich mit Swift und Xcode definitiv nicht behaupten
kann. Das geht aber vielen Leuten so. Also viel Software wird ja geschrieben. Also die Leute, die bei Google iOS-Entwickler sind wahrscheinlich noch so die Leute, die dicksten Rechner haben. Weil die halt
die iOS-Entwickler?
Ja.
Ja.
Alle anderen Leute, also gerade die Leute, die irgendwie so die Suchmaschine schreiben oder so, da verlässt der Code ja nie die Server. Das ist ja alles nur remote und in diversen Tools, die sie halt dann haben. Das ist alles machbar. So. Und
ja, eben. Und es geht dann plötzlich, und dann machst du iOS-Development und plötzlich muss alles lokal laufen.
Ja.
Und alles ist tendenziell zu langsam. Das ist, also Swift, dass Swift nach so vielen Jahren immer noch so fucking lahm ist, ist eine Katastrophe. Du hast mir mal Quellcode zugeschickt. Ja. Du hast mir ein Projekt zugeschickt und ich habe das dann probiert, bei mir zu kompilieren, und das war einfach, das kompilierte bei mir nicht, weil da irgendwo der Swift-Compiler hat halt, der probiert halt was rauszukriegen, der probiert einen Type automatisch zu inferen, und das hat halt einen harten Timeout, und du hast halt einen schönen iMac Pro irgendwie oder ein iMac stehen.
MacBook Pro.
MacBook Pro, also auf jeden Fall eine deutlich schnellere Maschine, als ich zu dem Zeitpunkt hatte. Und bei mir hat er dann halt irgendwann gesagt, Dick! Und dann kompiliert der Code nicht. Das ist eigentlich.
Ja, ich meine, am Ende ist es halt auch das heute Problem, nicht wahr? Also klar, du kannst ja sagen, naja, mach's doch länger, aber du weißt halt nicht.
Dann musst du halt irgendwas machen, was deterministisch ist. Dann musst du halt irgendwie sagen, du musst eine Zyklenzahl definieren. Oder?
Heute, also ja, das, aber das haben sie ja gemacht.
Nee, sie haben, das war eine Zeit, da wurde Zeit gestoppt.
Ja, aber das, also, dann sind es Zyklen, aber dann sind es halt zu wenig Zyklen. Also.
Nee, das ist dann wenigstens auf beiden Maschinen nicht, aber das ist auf einer Maschine kompiliert und auf der anderen Maschine nicht kompiliert, das finde ich ist echt eine Katastrophe. Oder das ist auf einer Maschine manchmal kompiliert und manchmal nicht, weil halt, du nehmen wir mal an, du hast irgendwo eine CI und die, ja, manchmal hat sie halt die Kapazitäten, um das innerhalb der 1,5 Sekunden oder was auch immer sie hat, das zu ermitteln, aber manchmal auch nicht. Ja, dann hast du irgendwie ein Flaky Compiler? Also ich meine, das kann doch nicht sein.
Offensichtlich ja schon.
Ja. Offensichtlich schon. Also, mit Swift ist noch einiges im Magen. Aber es schreibt sich ganz gut runter. Das muss man halt auch sagen.
Ja, mal gucken. Ich bin aus Swift 6 gespannt. Ich bin ja auch so ein bisschen raus, was jetzt in der Pipeline ist von den Sachen. Also man hat ja auch jetzt wieder bei der WWC gesehen, dass auch Features kommen, die nicht announced wurden in Swift, die dann halt gebraucht werden für interne Projekte, siehe Function Builders.
Also was? Function was?
Diese Function Builders, diese DSL, die du halt in Swift UI hast.
Ach so, okay.
Die bedarf ja Features auf Swift-Seite.
Mhm.
Die sind halt einfach erschienen.
Ja, ja.
Das Swift, das mit dem Xcode mitkam, war ja lange Zeit auch noch unterschiedlich, als es.
Ja, ja.
Unterschiedlich von dem Swift, das du runterladen kannst auf Swift.org, bla, 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 bla.
Das ist, was überhaupt sein kann, sag ich auch ehrlich gesagt.
Naja, ich meine, du kannst ja forken, also die Chris Lettner hat jetzt, ist jetzt ja ein Kollege von mir wieder.
Oh Gott. Stimmt.
Und die haben ja auch irgendwie einen Swift TensorFlow Fork.
Ja.
Der hat ja auch irgendwelche Features, die Mainline Swift nicht hat.
Naja, nee, klar, dass du da irgendwie rumforkst, das ist ja okay, aber dass so Apple sich mal eben ja aus diesem Community-Prozess so abkoppelt und dann
ja, also ich meine, ich bin ja von diesem Community-Prozess nicht mehr per se, also ich finde nicht, dass es per se notwendig ist. Also Design by Committee.
Ja, nee, dass es notwendig ist, um Himmels Willen nicht, aber.
Also klar, das ist so ein bisschen so ein Doppelstandard, dass man sagt, wir haben diesen Prozess, aber jetzt brauchen wir den aber gerade
genau,
nicht.
Genau, das ist, wenn, dann sollte man offene Karten spielen.
Aber am Ende bin ich halt nicht so ein Fan von diesem Community-Prozess, dass ich mich dann wirklich hinstellen würde und den verteidigen, weil dafür geht es mir dann am Ende auch am Arsch vorbei. Also ich hab lieber eine gute Sprache, mit der ich zufrieden bin, anstatt dass die irgendwie jeder einmal abstimmen durfte, wie denn jetzt ein Scheiß heißt.
Jeder sich ein Feature aussuchen durfte, was jetzt implementiert werden muss.
Genau, und ich finde, diese Diskussionen sind ja auch oftmals langwierig und man kennt ja die Probleme.
Also, ja, ja, klar. Naja, was, sie führen oftmals zu einer relativ guten Dokumentation. Also wenn du halt ich habe neulich das erste Mal Property Wrappers wirklich eingesetzt und wusste halt nicht. Und der Zustand der Apple-Dokumentation ist ja dieses Jahr schlimmer denn je. Noch schlimmer kann er ja kaum werden, weil er ist ja oftmals einfach nicht vorhanden, die Dokumentation. Und
apropos, hast du eigentlich diesen Feedback-Assistent mal benutzt?
Nee.
Ja, noch nicht.
Ich habe gehört, dass viele Sachen einfach wegfallen sollen und dass wenn Leute Attachments, also ich habe irgendjemand hat sie mal auf Twitter schön rumgerantet, der hat halt irgendwie, der hat da irgendwas hochgeladen, hat ein Beispielprojekt angelegt, hat das hochgeladen über den Feedback und dann hat ihm gesagt, du, ja, schick uns doch nochmal das Projekt zu und er hatte halt keinen Zugriff mehr auf das Projekt, weil halt dieser Feedback Assistant ihm das einfach, und dann, ja, dann können wir es halt nicht reproduzieren, dann machen wir es halt zu. Und ich mache mir die Mühe, mich einen Tag hinzusetzen und bloß weil der scheiß Feedback-Assistent nicht in der Lage ist, mir nochmal einen Link dazu oder euch dazu einen Link zu geben, ist das jetzt, also dieses File-Radar, ich weiß ja, dass das innerhalb von Apple sehr beliebt ist, aber oftmals ist mir dafür die Zeit zu schade, um jetzt hier einer Multimilliardenkonzern irgendwie einen Tag Zeit zu geben, um da irgendwie ein perfektes Beispielprojekt, um euren scheiß Bug zu reproduzieren. Also so, dann der dann möglicherweise mal in 4 Jahren gefixt wird. Also da habe ich ja nicht wirklich wahnsinnig viel von, dass dieser Bug irgendwann mal gefixt wird. Also er ist halt so offensichtlich und so ständig, dass er mir ständig auf die Füße fällt.
Klar.
Aber dann wird ihn wahrscheinlich auch jemand anders melden.
Sollte man meinen. Also iOS 13 hat jetzt, glaube ich, ich hatte irgendwann mal geguckt, was sind die, du kannst dich ja bei dem Radar intern CC setzen und dann wirst du halt irgendwie benachrichtigt, wenn sich da was tut. Und ich hatte mir irgendwann mal die beiden Raiders angeguckt, oder alle Raiders mit den meisten CCs, die ich sehen konnte. Und ich glaube, die wurden jetzt beide gefixt in iOS 13. Also ich glaube, das waren, du willst einen Mail-Thread muten können.
Mhm.
Und du willst auf, was, irgendwas mit iMessage war das. Ich vielleicht irgendwie Mark Unread war, ist es, das geht jetzt, oder?
Das weiß ich nicht. Ich nutze keine App.
Auf Messages. Also der Witz war nämlich, dass es jeweils, also es war irgendwie ein Messages und ein Mail-Feature und das jeweils andere hatte das schon. Also bei Messages konnte es ja vorher schon Thread muten und es geht jetzt auch bei Mail und ich weiß nicht mehr, was das andere Feature war. Und dann meinte ich schon, naja, kann ich nicht einfach so ein Raider fallen, dass wir einfach mal so ein Rotation-Programm machen zwischen Mail und Messages und dann machen die das. Aber ja, das, also.
Wenn dann iMessage irgendwann mal IMAP supportet, dann wird's. Will man auch nicht.
Hast du dir eigentlich mal
JMAP? Oder Stickers in Mail. Also ich meine, das
Stickers in Mail. Apropos diese.
Also Raider.
Diese neuen Sticker für Memoji habe ich mir auch.
Ich habe mir noch nicht mal angeguckt.
Jetzt sehe ich sie gerade. Okay, ich schicke dir mal so eine Maus mit explodierendem Schädel.
Mhm.
Schön mit Atompilz. Und kann.
Mind blown.
Und kann ich den Sticker jetzt irgendwie speichern als PNG und den dann.
Ja, kannst du ihn auf jeden Fall individualisieren. Warte mal, ich habe ja hier mit meinem eigenen Gesicht
da noch. Es ist schon noch alles.
Wow, also diese Liste der Animojis ist jetzt ja aber auch echt lang geworden inzwischen
schon. Ich habe gar keinen Memoji von mir selber, wenn ich ehrlich bin.
Warte mal, wo sind die denn jetzt hier? Animoji. Nee, die müssen ja irgendwie unter den. Eben gerade waren sie noch nicht da. Ja, warte mal, ich kann dir mal von mir einen Mindblow-Sticker schicken. So.
Alles super Radio-Content hier.
Mhm.
Die Leute sind außer Rand und Band.
Ich sehe ihn merkwürdig nackt aus, aber ich glaube, ich habe einfach nur einen hautfarbenen Pullover an, per Default.
End in the game. Nee, der Pullover ist doch gelb.
Bei mir hat er. Ja, du hast doch schon das bessere, du hast wahrscheinlich das hellere Display. Vielleicht sollte ich mir doch ein neues. Jetzt muss ich mir.
Ich hab
die Helligkeit jetzt erhöht. Jetzt habe ich es.
Also nichts für ungut, aber ich hätte dich nicht erkannt.
Glaube ich dir sofort. Das war aber das nächste, was ich rangekommen bin.
Das geht jetzt, aber da hast du jetzt mit
iOS. Es sind mehr Möglichkeiten da. Genau. Ich kann mir jetzt auch unterschiedliche AirPods einsetzen, ich weiß.
Ich habe jetzt hier, ich habe wirklich so eine Waschmaschine auf der Straße gesehen. Das habe ich jetzt nochmal geschickt, das Foto. Schöne neue Welt.
File Raider.
File Raider. Irgendwo wird sich schon was tun.
Irgendwo. Ja, aber es gibt, ich nutze Dark Mode. Dark Mode finde ich ganz gut.
Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Ernsthaft? Wieso? Achso, du bist ja wirklich jetzt erst seit zwei Tagen drauf.
Seit heute. Nicht mal 12 Stunden. Also selbst als ich noch bei Apple war, habe ich nicht irgendwie war ich immer nur auf den Mainline-Versionen.
Okay.
Auf den Released-Versionen, weil ich das nicht anders gebraucht habe. Und das ist ja auch mal so ein bisschen. Intern ist man ja mal, also sehr vorsichtig, wenn man.
Ja, das stelle ich mir echt hart vor.
Also gerade wenn du deine Production-Daten da dran hängen kannst, ist ja schon, passiert schon mal, dass mal Leute ihre iMessage-History verlieren, was das passiert halt.
Klar.
Und das ist natürlich dann schade und das will man dann einfach nicht, dann macht man es halt einfach nicht. Aber ja. Ansonsten, ich meine, also auf die neuen Workflows, Shortcuts hat mich eigentlich am
entspanntesten. Das ist ein wichtiges Feature.
Ja, das ist halt aber auch so ein Pro-Feature, wo ich mich, also da kann man dann.
Nutzt du das wirklich?
Also ich habe ein paar Workflows, diese Trigger waren halt echt immer so das Ding, was mir gefehlt
hat. Ja.
Das einzige andere, was mir noch fehlt, ist so ein bisschen, ich hätte gern die Möglichkeit, so ein bisschen Charting zu machen. Also ich würde gerne sowas sagen wie einen Shortcut schreiben, der jetzt irgendwie alle meine Mails crawlt und mir sagt, okay, zu welcher Uhrzeit habe ich denn diese Woche die meisten Mails bekommen oder so ein Scheiß. Also die Daten auslesen geht relativ einfach und du kannst auch mit JSON irgendwelche Spirenzchen machen und was von irgendwelchen Servern runterziehen, aber wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt hier irgendwelche, ich will einfach nur ein Koordinatensystem oder eine Tortengrafik oder so,
yeah.
Das fehlt mir noch so ein bisschen zum Glück.
Da könnte man eine App für bauen, oder?
Könnte man eine App für bauen, habe ich aber keinen Bock.
Okay.
Und soll einfach Shortcuts. Also Shortcuts ist ja im Prinzip schon dieses Ding, so eine gute Möglichkeit, so die billigsten Apps zu ersetzen. Also auch wenn du jetzt diese ganzen One-Off-Apps für Health-Logging oder solche Sachen.
Yeah.
Also wenn Shortcuts einfach noch so ein Filemaker dran hätte an der Seite, wo ich sagen könnte, ich mache jetzt eine App und dann kann ich, keine Ahnung, immer wenn ich ein gelbes Auto sehe, kann ich auf den Knopf drücken und dann am Ende des Monats sagt er mir, Rob, du hast 4 gelbe Autos gesehen. Solche Sachen würde ich mir gern bauen können, ohne irgendwie eine App zu machen und das jetzt irgendwie, also gerade wenn ich das jetzt mit 2 Freunden teilen wollen würde, wäre es ein bisschen aufwendig.
Also ich habe, was hast du denn für Sachen?
Momentan, also ich hatte früher, als ich bei Apple war, hatte ich mir so einen Shortcut gemacht, der aus dem nächsten Event die URL für den Chat rauscrawlt und dann das schon mal aufmacht mit einem Tastendruck. Okay. Das war ganz, jetzt habe ich nur die Freundin an FaceTime, was jetzt nicht so wichtig ist, Metadaten strippen aus Images. Also bevor ich ein Bild irgendwo hinschere, einfach mal sicher gehen, alle Bilder weg, alle Daten weg. Dann habe ich einen, also ich share mittlerweile keine, also ich versuche so wenig wie möglich die Photo Library Zugriff zu gewähren, weil viele Apps ja noch nicht die neue API benutzen, wo du einfach nur ein PHS-Set kriegst, oder wie es heißt, sondern du hast quasi kompletten Lesezugriff auf das ganze Ding.
Ja. Yeah. Ach, das geht jetzt mit der neuen API.
Da gibt es eine neue API, aber das ist halt wieder wie dieses Location-Ding, while in use, da wirst du halt irgendwie rein grandfathered oder du willst es einfach nicht benutzen oder so. Und dementsprechend habe ich halt ein Ding, das zu Instagram shared, ohne dass Instagram
Zugriff auf deine Fotos bekommt.
Auf meine Fotos bekommt. Und dann habe ich als Schritt davor, also es ist ein Shortcut, der einen anderen Shortcut, der den Instagram-Shortcut aufmacht, ein Shortcut, der den weißen Rahmen um meine Instagram-Fotos macht, so wie ich das gerne möchte.
Okay.
Und dann ruft den anderen Shortcut auf und der fragt mich dann, hey, welche Kamera hast du denn benutzt? Und dann kopiert der halt die ganzen Hashtags und so weiter zusammen und die Kamerainformationen, wie ich das gerne möchte. Und dann paste ich das, dann mach den View-Controller auf für Instagram, dann paste ich das da rein und bin fertig. Das sind die Sachen, die ich momentan benutze. Und dann habe ich halt hier noch so kleine Sachen hier und da. Aber mit den Triggern, also zu Sachen so Arbeitsmodus, Zuhause-Modus, da hätte ich schon Lust drauf.
Also ich fände es auch so, was ich jetzt habe, sind im Augenblick 2 Sachen. Das eine, wenn ich mich von, das ist jetzt so ein iOS 13-Feature oder iOS 13.1-Feature, wenn ich mich von CarPlay trenne, genau. Schickt mir die Position, meine aktuelle Position zu, damit ich im Zweifelsfall weiß, wo das Auto steht.
Aber das hast du doch sowieso in Maps.
Das funktioniert irgendwie nur manchmal. Ich habe keine Ahnung, nach welchem Prinzip das funktioniert.
Okay.
Ich fahre halt auch, ich habe halt selber kein Auto, sondern ich fahre halt, das brauche ich eigentlich nur in dem einen Fall, dass ich von also meistens habe ich irgendwelche Mietwagen, also ist mir total wurscht, aber ich habe halt, ja, leihen uns relativ häufig mal das Auto von ein paar Freunden aus und dass ich denen dann irgendwie, dass ich im Zweifelsfall weiß, wo ich deren Auto abgestellt habe, als ich es ihnen das letzte Mal gegeben habe. Das ist das eine, was ich nutze. Das andere, ich habe für WhatsApp habe ich was gebaut, dass man einfach eine Telefonnummer haben kann und ohne, dass man jemanden im Adressbuch stehen haben muss, eine Konversation mit denen anfangen kann.
Gute Idee.
Also es ruft dann halt einfach den internen, also probiert dann ein bisschen notdürftig die Telefonnummer zu normalisieren und dann, aber darüber hinaus sind mir im Laufe der Jahre nicht so allzu viele Einsatzzwecke für WhatsApp für Shortcuts eingefallen. Und Moment. Nee, das ist draußen irgendein Hund oder so. Ich dachte, wir waren mir eben gerade nicht sicher.
Ob es auf dem Kopfhörer ist? Achso, ob es das Kind ist?
Ob es, ja.
Hat das eigentlich, hat der Fernseher eigentlich auch den Ton vom Schlafzimmer?
Er hätte im Zweifelsfall auch den Ton.
Okay. Ja, ich meine, am Ende sind diese ganzen Sachen natürlich auch einfach schon alle ziemlich ausgereift. Also es gibt, ich meine, jetzt gibt es dieses Swipey-Keyboard. Das habe ich einmal versucht, um Goose zu schreiben für Goose Game.
Goose Game, was macht das? Ich überlege, ob ich mir das heute noch für die Switch kaufe, weil ich finde das irgendwie so,
ja.
Das macht einen sehr bekloppten Eindruck. Das wäre das Spiel, was ich bei Apple Arcade am meisten eigentlich am ehesten.
Aber haben sie nicht, oder? Das ist Switch
Exclusive. Ich glaube, es ist Switch Exclusive im Augenblick.
Switch
und Steam.
Und Steam, ja.
Also insofern nicht
Goose, so. Goose Game.
Was macht das?
Na, kennst du, hast du mal Hitman gespielt, zufälligerweise?
Hitman.
Also Hitman ist ein Spiel, da spielt man so einen Glatzkopf, der Leute umbringt.
Ja.
Aber der will quasi nicht erkannt werden. Das gibt's auch für einen Mac. Aber also über Steam wahrscheinlich. Das ist halt so ein Stealth-Spiel. Also du bist, bei Hitman bist du halt dieser Typ, da gibt's auch einen ganz fürchterlichen Film. Das ist ein super geiler Auftragskiller. Und du bist in so einer offenen Welt und musst dann halt irgendjemand umbringen und dann kannst du halt dich, also keine Ahnung, irgendwie dem Koch auflauern und dann den Koch irgendwie K.O. schlagen und seine Klamotten anziehen und dann kannst du in die Küche laufen, ohne aufzufallen, dann kannst du den Braten vergiften und dann wird dem Target irgendwann der Braten serviert und dann stirbt er halt dadurch. Oder du kannst warten, bis er halt irgendwie auf Klo ist und dann da irgendwie die Klobrille unter Starkstrom setzen oder so. Oder du kannst ihn einfach abknallen, aber du hast halt viele Möglichkeiten und idealerweise spielst du es so, dass keiner überhaupt mitkriegt, dass du ja jemals da warst. Mhm. Und Untitled Goose Game ist jetzt im Prinzip quasi diese Stealth-Tropen gemünzt auf, du bist eine arschige Gans.
Genau, ich habe das Demo-Video dafür gesehen und fand es großartig.
Genau, und das ist es auch.
Also und du quarkst Leute an und im Wesentlichen treibst du sie damit in den Wahnsinn und bringst sie dazu, irgendwas zu machen, damit sie...
Genau, du hast was ich irgendeinem Typen seinen Hut klauen und dann schleichst du dich halt an, erschreckst ihn, dann fällt ihm der Hut runter und dann nimmst du den Hut und rennst weg. Okay. Und im wahren Leben.
Vielleicht,
ich glaube, das ist es schon.
Ich glaube, das muss ich mir direkt kaufen. Das
klingt so. Ja, also das gute Goose Game. ist natürlich auch sehr gehypt gewesen. Ist es auch eine Campus Hunter Produktion? Ist es nur Panic?
Also, ist das von Panic?
Das ist auf alle Fälle von Panic gepublished. Aber ich weiß nicht, ob Panic das auch entwickelt
hat. Ja, darüber habe ich es gehört, weil die das halt...
House and Friends und published by Panic.
Also von Panic habe ich ja genau ein Spiel gespielt, das war dieses, wie hieß das,
Firewatch,
genau.
Aber das ist ja auch nur published, das haben ja Campo Santo gemacht, oder?
Ach so, und das fand ich großartig?
Immer noch nicht gespielt, aber ich glaube, dass es gut ist.
Wirst du diese Spielkonsole von Panic kaufen? Wie heißt das?
Das ist ja auch Teenage Engineering, by the way. Das sind ja auch
natürlich.
Die
Leute,
die
das hatten. Okay, okay.
Das ist ja genau so ein Hipster-Scheiß, den ich mir eigentlich kaufen sollte.
Ja. Yeah.
Aber, also ich muss mir erstmal eine 400-Euro Hipster-Tastatur rechtfertigen bei der nächsten Gelegenheit.
Okay.
Weiß ich nicht, ob ich mich dann auch mal für so eine Hipster-Kurbelkonsole...
Leg mir ein Kind zu, dann könntest du...
dann habe ich... Nein, gerade weil ich kein Kind habe, kann ich jetzt was rechtfertigen.
Aha. Nee, dann kannst du sagen, ist fürs Kind.
Ach so, ja, aber es geht mit so einer 5 Kilo Tastatur nicht so gut.
Ja, ja, okay. aber mit diesem Game-Ding so. Damit wurde es, wie heißt ja. das?
Wie heißt denn das?
Das hat auch so eine tolle URL.
Wie heißt denn das? Playdate.
Playdate, stimmt. Punkt Date.
Play.date, genau.
Siehst du, es hat auch direkt quasi einen Kinderbegriff im Namen. Das ist.
Ich meine, also die Teenage Engineering-Leute, die wissen halt, wie man es macht, so. Kann man nichts sagen.
Also ich finde das Ding ziemlich cool. Und das macht irgendwie eine Menge
Gelb her. Ist halt auch eine gute Farbe.
Das stimmt.
Also, ich weiß nicht, warum dass die Leute müssen einfach mehr Sachen gelb machen. Also, warum ein MacBook 10R oder ein Mac, also.
Ja.
Das, also, ich würde einfach mal töten für Bondi Blue. MacBook Pro oder sonst was. Also das fehlt echt.
Ja.
Und also das ist natürlich, selbst wenn sie das machen würden, wäre es wahrscheinlich eher so das Einsteigermodell, so Back to School, vielleicht wieder Polycarbonat und so. Und das wäre dann sicherlich nicht das Modell, was ich haben wollen würde von den Specs her. Aber immer dieses Alu-Ding, das ist jetzt halt auch irgendwann ausgelutscht. So.
Ja, das ist warum macht ihr ausgerechnet die geilsten iPhones nur in den langweiligsten Farben?
Ja.
Das war schon beim iPod. Ich weiß noch nicht, ich den ersten, nee, den zweiten iPod Nano hatte ich. Und der war großartig. Nach wie vor eines der besten Apple-Geräte überhaupt. Es gibt ja so eine Handvoll wirklich geiler Apple-Geräte. Das iPhone X würde ich da mit reinzählen. Und dieser iPod Nano, das war halt... Es gab den großen iPod, es gab den iPod, wir kommen jetzt langsam in so eine Zeit, wo man so, also der iPod Mini, der hatte noch eine Festplatte und dann kam der erste iPod Nano und der hatte Flash-Speicher, der war aber super kratzanfällig. Mhm. Und dann kam der iPod Nano, der war so eine gebogene Tube, der sah so aus wie so ein iPod Mini, aber also der war halt außenrum nur genau. So dieses raue Aluminium. Und der war vorher, war so ein iPod halt, ich hatte vorher so einen großen iPod und das war so ein Delicate Device. Das musstest du halt, der ist halt bei jeder Gelegenheit kaputt gegangen. Der hatte halt eine Festplatte, eine rotierende Platte drin und so. Und das konntest du halt nicht irgendwie. Und diesen iPod Nano, den konntest du plötzlich in die Ecke feuern. Und der Akku hat, unendlich gereicht.
Der hält
hat,
doch immer.
Der wäre wahrscheinlich jetzt noch nicht alle, wenn ich den,
Ich lade ja immer meinen Tesla an meinem iPod Nano.
Naja, es ist halt, es war halt so ein so ein Gerät, was halt so wenig Stromverbrauch hatte, dass der dieser Mini-Akku so ewig gebraucht hat. Und es war halt einfach ein super robustes Device und darum habe ich das geliebt. Und wie komme ich jetzt gerade drauf auf dieses?
Weil es in farbig angeboten wurde. Auch.
Genau, und die besten Versionen, ich hatte die 8 GB Version, die gab es nur in schwarz. Die ganzen bunten Sachen gab es alle nur, gab es dann nur in kleiner, in 4 GB und sowas, aber schwarz war halt exklusiv für die 8 GB Version und die gab es dann nur in schwarz. Und die kleinste Version gab es nur in Silber, das war dann halt auch so ein bisschen. Und ja, ich hätte.
Ja, ich meine, vielleicht ist das jetzt das Ende der Johnny Ive-Ära. Vielleicht ist das jetzt Mut zur Farbe oder so. Und ich meine, andererseits hat Johnny auch mal so einen roten Mac Pro gemacht. Also von daher.
Roter Mac Pro?
Es gab den gab es nur einmal, den sie versteigert haben für Product Red. Es war halt die gleiche Trashcan, die keiner will, aber diesmal in Rot.
Ja. Und die Grafikkarte war von rein kaputt.
die war schon ab Werk durchgebrannt.
Krasse. Braucht man gar nichts mehr machen.
Ja. Hat es nicht so einen Namen irgendwie bei Autos oder so, wenn die schon irgendwie eingefahren sind?
Ich hab keine Ahnung.
Worn in.
Was hältst du eigentlich vom Mac Pro?
Ich sag mal so, auf Arbeit, die Policy erlaubt mir, eine Workstation zu haben.
Ja. Yeah.
Ich habe noch keine Workstation. Okay. Aktuell könnte ich mir einen Mac Pro bestellen.
Ach so, du wartest drauf. Dass
mal gucken. Also eigentlich will ich nur das Display. Also es gibt halt einfach.
Eigentlich willst du nur einen Ständer.
Nee, also auf den Ständer kann ich scheißen. Ich hätte einfach wirklich gerne das Display, weil jetzt habe ich so ein, so ein White Label Display irgendwie mit so einem Google Logo drauf und das ist
ernsthaft, wow, okay.
Ja, das hatte sie das bei Facebook nicht auch?
Da hatten wir Dell Displays oder halt Thunderbolt Displays. Ich weiß nicht, was schlimmer ist.
Na, das ist jetzt ist schon USB-C, aber ich glaube, es ist halt ein 1440p Panel und es sind vielleicht 25 Zoll oder so. Es hat einfach kein Retina und es ist halt so matt und spiegelt nicht, aber du kriegst ja diesen matten Glanz, der dann trotzdem nervt und so. Und das ist halt, also das Display in meinem Laptop ist einfach besser. Und dann denke ich mir halt, naja, dann gucke ich, als jemand den ganzen Tag nur Text liest, so. Und dann gucke ich dann doch am Ende doch lieber auf
das. Also das ist was, ich habe hier im Augenblick als externen Bildschirm so einen Dell-Monitor und der ist eigentlich okay, aber er ist halt auch nicht Retina. Und das ist was. Also das ist der Grund, warum ich VS Code zum Beispiel so mag. Das ist, ich schaffe mir so ein Setup in VS Code, wo es aus einem Retina-Display, wo ich mich da vorsetze.
Genau.
Und so ein, und wirklich, so ein jetzt bin ich zu Hause. Und dann hat man so ein Scheiß-Panel und plötzlich ist das alles wieder kaputt.
Genau. Und zu Hause habe ich halt ein 4K-Panel.
Ja.
Habe ich mir halt extra auch aus dem Bereich, also nur für Text so, weil ich werde halt dafür bezahlt, Text zu lesen, Text zu schreiben. So.
Ja, ja.
Und da hätte ich halt schon gerne irgendwie ein schönes Display. Und es gibt jetzt aber, also es gibt ja nichts, was ich kaufen könnte. Also selbst wenn ich expensen will, was soll ich denn kaufen? So ein komisches LG-Display, das irgendwie oben mehr Chin hat als unten und so? Ne.
Ja, das ist dieser Fernseher, der da vor dir steht, jetzt wieder perfekter Radio-Content, würdest du sagen. Hin und wieder, wenn der Content mal langweilig genug ist, stelle ich fest, dass der Rand an allen Seiten minimal unterschiedlich breit ist.
Links und rechts auch?
Also ich weiß nicht, ob links und rechts, aber unten ist er auf jeden Fall dicker als und
hast du nachgemessen?
Ich habe nicht nachgemessen, aber das wollte ich vielleicht.
Also ich würde auch sagen, dass unten dicker ist als links und rechts.
Ich glaube, aber es ist oben auch noch anders als links und rechts.
Aber der ist halt natürlich auch so groß, dass vielleicht oben und also oben ist einfach weiter weg als unten.
Ich weiß es nicht, aber es ist
also solange unten der dickste Bezel ist, kann ich ja noch damit leben. Also das Display, das ich habe, ist jetzt zu Hause habe, ist es so ein ViewSonic 4K-Ding. Das ist ja, gewinnt jetzt auch keinen Schönheitspreis, aber es ist halt noch halbwegs minimalistisch. Aber der untere Bezel ist halt auch so leicht nach vorne gesetzt. Also es hat so eine kleine Kante unten, wo man auch immer so Staub abwischen kann. Das nervt, aber ja. Also Displays sind echt so ein Trauerspiel.
Also dieses Dell-Display, das ist das hat, sie haben irgendwann mal den Sleep Mode, die Sleep Mode LED von Apple geklaut. Also es gab ja so dieses Atmen des Sleepen. Und das haben sie aber irgendwie falsch konfiguriert, sodass er die Helligkeit nicht richtig hinkriegt, sodass es so aussieht, als ob es Schnappatmung hätte, weil es halt nicht gleichmäßig genug dunkel ist. Also weil halt wahrscheinlich, wenn du so eine LED auf 50% Stromspannung treibst, dann wird die wahrscheinlich die immer noch mit zwei Drittel hell aus. Oder
machst du das nicht mit Pulsbreitenmodulation?
Ich habe keine Ahnung, wie die das machen, aber du kannst ja einen vorsichtigen Blick rüberwerfen, wie das so kurz etwas so.
Ja, das ist, ne, weil die Gamma-Kurve ist, also du.
Ja, genau, die Gamma-Kurve ist irgendwie falsch aus. Und es ist einfach viel zu hell, weil sie kein Geld für einen Helligkeitssensor hatten. Und dann ist es halt, und dann machst du dieses Onscreen-Display auf, und das hatten wir. Im Büro hatte ich das, da hast du dann, also bei dem geht's ja noch, bei dem ist es nicht ganz so schlimm, weil das ist halt ein pixeliges Display, aber dann hast du so ein High-Resolution-Display, aber dann hat natürlich niemand das Geld, um das On-Screen-Display auch auf High-Resolution umzubauen, und dann sieht das wirklich so nach so einer scheiß Schrift aus. Eine scheiß Schrift, das kann ich gar nicht ab. Und das ist so Dell, nimm doch mal die $50 in die Hand.
Ja, oder also, die Schrift. Ich meine, ist dein Display auch gleichzeitig ein USB-Hub?
Ja.
Ja. Dann sollen die doch einfach eine fucking API an den Start bringen, die man irgendwie reverse-engineeren kann, und dann mache ich mir halt eine Mac-App und open-source die auch gerne und mache das für die umsonst, wo ich die ganzen Parameter, also wenn ich einfach mal die Helligkeit von meinem Display an meinem fucking Computer einstellen könnte.
Das geht. Es gibt einen Standard dafür. Und DCCI heißt der oder irgendwie sowas. Und den unterstützt halt Apple nicht. Und darum habe ich mir eine Third-Party.
Über HDMI.
Also bei mir ist es über DisplayPort.
Ja, bei mir ist USB-C.
Ja.
Aber was heißt Apple unterstützt es nicht? Dann kann ich, also wenn das.
Also ich hab eine App, mit der ich das machen kann. Ich kann sogar, obwohl diese App mit Catalina nicht kompatibel ist und.
Ja, dekompiliert die doch einfach mal und.
Die ist Open Source. Okay. Also das ist halt der einzige Grund. Ich habe halt nicht rausgekriegt, warum. Man muss ja manchmal so, hey, da will was auf deine Tastatur zugreifen. Willst du das erlauben? Dann muss man das halt erlauben. Dann ist die Checkbox aus irgendeinem Grund, reagiert nicht auf einen Klick in Catalina. Keine Ahnung warum. Ich warte mal Catalina ab, ob ich damit fertig werde. Und damit geht das plötzlich alles. Und damit kann ich. Ist im Augenblick nicht so, wo der Cursor ist, sondern da, wo das aktive Fenster ist, da wird der, also entweder wird das eingebaute Display heller oder halt das Display, wo das wird heller, und das funktioniert. Das ist, okay. Und das Einzige, was daran wirklich hakelig ist, die haben auch so ein Menübar-Ding, und dann kannst du die Helligkeit verstellen, und dann war irgendjemand bei Dell sehr, sehr schlau und hat gesagt, die Leute wollen bestimmt nicht, dass das Display so auf einen Schlag so hell ist, sondern es soll so langsam faden. Und wenn du dann so einen Slider ziehst und dann nochmal das Display da nochmal ein bisschen nachziehst, dann ist es quasi unmöglich, darüber eine vernünftige Helligkeit einzustellen. Also natürlich haben sie es geschafft, das abzufacken, selbstverständlich. Sie wären nicht Dell, wenn sie es nicht hinkriegen würden, so einen einfachen Integer zu setzen, zu verkacken. Aber ansonsten muss man da schon in erster Linie Apple die Schuld in die Schuhe für schieben. Das ist, vielleicht funktioniert die App ja auch gar nicht mehr, und das ist jetzt, nee, stimmt nicht, ich habe die App explizit installieren müssen, um das wieder hinzukriegen. Okay. Aber ja, also es ist so, sind so Kleinigkeiten, diese einfach, wo sie offensichtlich.
Man hat es wirklich nicht leicht.
Ja, aber warum muss man sich mit sowas, das sind alles Weltkonzerne, die unfassbar, die sehr viel Geld mit diesen Displays verdienen. Warum kann sich da niemand mal irgendwie einen Tag ransetzen und diese Menüs überarbeiten und die ein bisschen besser machen? Oder die LEDs, macht sie wenigstens abschaltbar. Ich war schon kurz davor, ich habe sie kurz mit Gaffertape abgeklebt, aber man darf sie nicht zu weit mit Gaffertape abkleben, weil dann funktioniert der Button nicht mehr, aber dann muss man es um die Ecke machen, und dann hält das Gaffertape nicht, und dann ist das Gaffertape nach wenigen Stunden wieder runtergekommen. Also sie haben diese LED auch wirklich so, ich habe schon überlegt, ob ich das Gehäuse aufschraube und die einfach rausbohre. ich will diese LED einfach aushaben.
Ja.
Und das ist was ich bei einem Apple TV, was ich echt stark vermisse, muss ich sagen. Ich habe so Sonos-Boxen zum Beispiel, die können das, dass du kannst sagen in den Einstellungen, also die haben halt eine LED, die leuchtet, wenn das prinzipiell am Netz ist, und dann haben die in den Settings, haben die irgendwo was, macht die LED aus. Und ich habe hier so kleine Eero-WLAN-Router und die haben genau das Gleiche. Die haben ein Setting in den Einstellungen, wo du sagen kannst.
Hat der Apple TV eine LED?
Der Apple TV hat eine LED und die leuchtet. Und da kannst du nichts dran ändern. Und die heißt dann halt auch irgendwann mal mit Gaffertape abgeklebt. Aber das ist halt, das würde man von Apple jetzt eigentlich besser erwarten.
Ja.
Man kann beim Apple TV wohl nicht abschalten, dass er auf beliebige Infrarot-Fernbedienung reagiert.
Kannst du nicht abschalten?
Kannst du nicht abschalten.
Was, also so generischer Laut-Leise hängt der immer ab. Und
naja, oder wenn du halt irgendeine alte Apple-Fernbedienung mit Infrarot hast, dann kannst du die halt nehmen, um diesen Apple TV zu steuern.
Okay.
Und damit kannst du halt so Späße, also wenn du halt irgendwo das als Kiosksystem aufbauen willst und willst da halt die ganze Zeit irgendeine App durchlaufen lassen, dann
na, ja, gut,
Pech gehabt.
Vielleicht soll ich mir mal so ein TV Began holen.
Ja, das könnte damit auch gut funktionieren. Und Apple ich glaube, TV Apple TVs sind nach wie vor nicht HomeKit-tauglich. Also du kannst nicht über HomeKit sagen, mach mal den Apple TV aus. Was ich auch so wirklich geil finde.
Na, dafür hast du ja deine smarte Steckdose.
Aber es gibt jetzt, ich habe das gemacht, indem ich habe hier einen WebOS-Fernseher und für den gibt es eine Homebridge-Erweiterung und darüber kann ich dann den Fernseher steuern. Das funktioniert perfekt.
Okay.
Und damit kann ich Siri auf dem Apple TV sagen, Siri, mach mal den Fernseher aus und dann geht die halt über Homebridge und schaltet den Fernseher aus und dann kriegt irgendwann Apple TV mit, oh, der Fernseher ist aus, dann gehe ich wohl auch schlafen.
Oh, der Fernseher ist aus, mach ich den Fernseher wieder.
Ja, das wäre doch die andere Option. Aber das ist jetzt, das haben sie auch mit Shortcuts in iOS 13 haben sie jetzt auch sowas, da kannst du auch, also ich könnte jetzt auch sagen, Siri, mach den Sandmann an, also du kannst beliebige Apps starten auf dem Apple TV und dann kannst du den Apple TV auch einschalten und ausschalten über Siri, aber nicht über HomeKit, warum auch immer. Und was zumindest in der Beta, in der ich es ausprobiert habe, noch nicht ging, könnte ich mal gucken, ob es jetzt geht, wo alles halbwegs final ist, dass du den Apple TV einschaltest und direkt eine App startest, weil dann hat er einfach, der Apple TV ist ja noch nicht an, dann kann ich ja den Apple TV nicht erreichen, dann kann ich ja die App nicht starten. Das heißt also so, ich hätte halt gerne, dass ich für Kolja, dass ich einmal sage, hey Siri, spiel den Sandmann, dass dein Fernseher angeht und die Sandmann-App automatisch startet. Aber
hat der Apple TV so einen Kiosk-Modus?
Ich glaube nicht. Ich will ja einfach nur das Kind überraschen. Es geht ja nicht darum, dass ich ihn dann hier allein vorm Fernseher sitzen lassen möchte oder sowas. Soll ja einfach nur so ein kleiner, weil er macht immer den Fernseher aus, das liebt er halt sehr, dann, hey, also dann halt die Fernbedienung gedrückt halten, dann Fernseher aus, dann geht der Fernseher aus und das ist immer auch für die Großeltern, war es für alle Großeltern einmal ein Highlight, dass der Fernseher dann von alleine ausgeht, wenn man ihnen sagt, dass er ausgeht. Das funktioniert nicht zweimal, so. Großeltern haben noch sind noch nicht dement und kriegen das diesen Trick mehr verfolgen kann. Freut mich schon drauf, dass endlich.
Nein, das ach, dann brauche ich mir nur noch einen Witz zurechtlegen.
Ja, das ist was, aber das ist doch was, freust du dich nicht darauf, wenn man dement ist, dass man dann jeden Tag das gleiche Buch anfangen kann?
Ich glaube, so alt werde ich nicht.
Dass du dement wirst? Also die 5 Minuten hast du jetzt noch.
war wieder Farbverdünner im Bier. Ja.
Gott. Mhm. Wir sind schon lange dabei. Wir sollten langsam mal aufhören.
Ja.
Fürchte ich.
Das soll mir recht sein. Dann, ja.
Hören wir uns in 3 Jahren wieder. Ja.
Kaufst du dir ein iPhone 14, Max? Previously on, subsequently on Nerds FM. Na Max, iOS 14, ja? Schön war's, vor 2 Jahren. Womp, womp.
Ja, okay, dann hoffen wir mal, dass wir es mal.
Aber sehe ich das richtig, dass wir quasi deinen letzten Arbeitgeber komplett ausgesessen haben?
Wir haben den komplett ausgesessen, ja.
Holla die Waldfee. Quasi in der Kontinuität dieser Show bist du nahtlos.
Wir hatten einfach beide vergessen, dass dieser Podcast existiert, glaube ich.
Ja, vergessen nicht, aber wir sind ja beide busy, wir kennen uns ja. Na gut, vielen Dank auf alle
also
Fälle.
Also die letzten Male, wenn ich dich gefragt habe, ob du einen Kaffee trinken willst, warst du innerhalb von 3 Minuten da. Also das ist jetzt.
Ja gut, aber ein Kaffee trinken geht auch ein bisschen schneller als hier. Die
okay, vielen Dank fürs Zuhören. Wir probieren mal wieder öfters ein.
Ja, vielleicht kriegen wir auch wieder einen Gast hin.
Vielleicht kriegen wir auch wieder Gäste.
Ich hoffe, Max hat nicht wieder. Die Tatsache, dass deine Waveform schon wieder so viel größer ist als meine, macht mir schon wieder zu denken. Also ich meine, du bist ja bekannt.
So. Das war jetzt genau die Stelle, an der Rob anfing, darüber zu spekulieren, dass diese ganze Aufnahme vielleicht gescheitert sein könnte und so weiter und so fort. Und weil wir haben ja schon mal eine Aufnahme verloren. Und ich sitze halt vom Rechner und will gerade quasi mich vorbereiten, den Stop-Button zu drücken. Deswegen Bing! Und Reaper ist einfach weg. Die Aufnahmesoftware. Und tja, so, wie ihr die ganzen letzten 2,5 Stunden, sofern ihr sie denn gehört habt, habe ich es geschafft, die FLAC-Files noch zu finden und zu reparieren. Audacity sei Dank. Das war, da kam nämlich ein Audio-File raus, was FVLC wahrscheinlich zumindest abspielen konnte, aber nicht konvertieren konnte, und QuickTime konnte es nicht abspielen und Reaper konnte es nicht öffnen und nichts konnte irgendwas mit anfangen. Audacity hat es brav importiert, hat ein bisschen merkwürdiges Interface, geflackert beim Importieren, aber dann Exportieren hat super funktioniert. Aufnahme gerettet, wollte ich sagen. Podcast ist etwas unvermittelt abgebrochen, aber wir waren ja im Wesentlichen schon fertig. Insofern nehmen wir das mal als gutes Zeichen, dass das mit der Aufnahme funktioniert hat. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr so lange durchgehalten habt. It's very much, much appreciated. Und hoffentlich bald zum nächsten Mal dann. Ne? Nicht wieder in 3 Jahren oder so. Okay, tschüss.